Davis. Die neue Lieblingsgauner von der Unterwelt.
Hallo zusammen und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Heir to the Empire Podcast. Ich bin der Dennis und heute haben wir ein ganz spezielles Thema. Wir wollen heute über ein Spiel sprechen, was im nächsten Monat, im August 2024 erscheint. Und zwar geht es heute um Star Wars Outlaws. Und da ich nicht alleine sein kann und möchte bei so einem doch sehr, sehr wichtigen Thema, habe ich mir heute zwei Gäste eingeladen, die einen eigenen Podcast auch betreiben, und zwar den Podcast Jedi Rocks, früher auch bekannt als Jedi Archive. Und zwar habe ich heute da den Fluse.
Servus.
Und die Caro.
Hallo.
Hallo ihr beiden, schön, dass ihr da seid, dass ihr Zeit habt und dass wir heute mal so ein bisschen über dieses doch sehr, hoffentlich sehr großartige Spiel sprechen können. So, bevor wir loslegen, lasst uns ein paar Sätze über euren Podcast verlieren. Ihr macht Serienbesprechungen, habt zu Acolyte viel gesprochen, auch zu The Bad Batch, aber ihr seid auch viel oder sehr stark, also gerade du, Fluse, bist ja sehr viel im Lore-Bereich unterwegs. Mhm. Wie seid ihr denn zum Thema Podcast gekommen oder wie habt ihr euch gefunden als Podcaster?
Ich mache ja schon den YouTube-Kanal, also mein Main-Ding ist eigentlich, dass ich auf YouTube Lore Gedöns mache. Und das mache ich auch schon ziemlich lange, seit, ich glaube, 2018, so immer so ein bisschen nebenbei. Und mit der Zeit habe ich halt Caro kennengelernt während dem Studium. Und ich dachte halt, es wäre doch eigentlich ganz cool. Also wir haben schon während dem Studium relativ viel über Star Wars geredet und ich dachte, es wäre echt ganz cool, wenn wir das dann auch noch auf einen Podcast übertragen. Und dann haben wir ja eben letztes Jahr damit angefangen, damals als noch Mandalorian Staffel 3 neu rausgekommen ist. Das war unsere erste Episode. Und das haben wir dann auch während der Bad Batch gemacht, was ja auch parallel lief. Und dann später noch bei Ahsoka. Und seit letztem Jahr haben wir gedacht, dass wir den nochmal ein bisschen rebranden, ein bisschen neu vermarkten, in Anführungszeichen, und eben auch auf Spotify rüberwechseln, weil auf YouTube finde ich das irgendwie nicht so cool, das Podcast-Feature, nennen wir es mal so. Mhm. Und deswegen haben wir es nochmal neu aufgezogen und seit diesem Jahr machen wir es eben auf Spotify.
Cool. Jedi Rocks, wenn ihr jetzt schon sagt, Mensch, möchte ich mal reinhören, dann werde ich in den Shownotes dieser Folge natürlich auch entsprechend den Link hinterlegen zu Spotify, aber vielleicht auch zu YouTube, weil da seid ihr ja trotzdem auch irgendwie mit drauf. Also ihr werdet alle Infos in den Shownotes finden. Dann vielen Dank für diese kurze Einführung. Caro, kannst du dem überall auch zustimmen oder hat er was vergessen?
Nee, es passt. Wir haben viel über Star Wars geredet, also warum nicht aufnehmen und die Menschen teilhaben, wie wir über Star Wars reden.
Sehr gut, so. Sehr gut. Ja, über Star Wars reden ist eine super Überleitung. Wir wollen ja über Star Wars Outlaws sprechen und da gibt es ein paar, glaube ich, ganz coole Dinge, die uns erwarten werden. Aber vielleicht bevor wir wirklich so in die Details gehen, was Handlung und Setting angeht, lasst uns kurz über das Spiel sprechen, auch was hinter dem Spiel steht. Für die, die es jetzt nicht wissen, Star Wars Outlaws ist ein Spiel, was auf der E3 2023 das erste Mal angekündigt wurde. Und es ist das erste Spiel, das seit dem Kronenverlust von EA unter anderem Publisher bzw. anderem Entwicklungsstudio veröffentlicht wird, und zwar von Ubisoft. Das ist wohl, ihr könnt mich da gerne korrigieren, das erste Open-World-Spiel, also was zumindest als riesiges Open-World-Spiel angekündigt worden ist, was im Star-Wars-Universum seine Wege finden soll. Und nach 8 ganzen Jahren nur EA-Spielen haben wir halt jetzt, wie gesagt, das erste Spiel von dem Publisher Ubisoft. Wie steht ihr denn dazu? Habt ihr euch gefreut, als dann damals die Marke Star Wars raus war bei EA? Hat man gesagt, okay, jetzt kann man endlich mal wieder was Neues sehen, außer Battlefront? Und wobei, ist immer ehrlich, auch die zwei letzten Spieler von EA waren ja Jedi Fallen Order, Jedi Survivor, die waren ja schon noch geil.
Ja, ich kann nur eins sagen, als ich damals so ins Videospiel reinkam und die ersten Ubisoft-Spiele gespielt habe, ich habe mir damals gewünscht, bitte bring den Star Wars Spiel raus. Und als dann rauskam, dass die jetzt, wo die Lizenz frei ist, dass die das sich wirklich gepackt haben und auch ein World Star Wars Game machen. Ja, ich war so, das ist geil. Endlich, das wollte ich. So, ab dem Moment, als ich Ubisoft-Spiele gezockt habe. Ja, deshalb. Ich bin super.
Ja, also ich muss sagen, ich fand diesen EA-Exklusiv-Deal absolut lächerlich. Also, das war, wie man EA eine Exklusivlizenz geben kann, kann ich gar nicht nachvollziehen, weil EA halt auch diesen Ruf in der Branche hat. Und vor Fallen Order und so kamen ja auch nur die Battlefront-Teile raus. Also in 5 Jahren haben wir 2 Battlefront-Teile bekommen und sonst haben die alles in ihre Cash-Cow, dieses Handyspiel da, Galaxy of Adventures oder so, heißt es ja.
Galaxy of Heroes.
Genau, Heroes reingesteckt. Was ja auch nur dazu da ist, irgendwie Geld von Leuten abzuknüpfen. Also ich habe mich sehr gefreut, dass diese Exklusivlizenz abgelaufen ist, auch wenn EA gerade gegen Ende dann doch ein paar Games mehr rausgehauen hat, dann mit Squadrons und Fallen Order und so. Aber ja, die Star Wars Games gerade früher so von den 2000er Jahren haben ja davon gelebt, dass sie extrem divers waren und diverse Studios da irgendwie dran gearbeitet haben. Weil, ja, sonst wäre auch, also man merkt ja auch, was jetzt alles angekündigt ist, dass es auch wieder Strategiespiele kommen sollen und was weiß ich, was noch alles kommt. Das tut dem Franchise auch allgemein einfach sehr gut, wenn da generell mehr Vielfalt drin ist. Deswegen hat mich sehr gefreut.
Ja, die Star Wars Marke kriegt also wieder mehr, ja, mehr Reichweite vielleicht auch. Also gerade Battlefront 2 hat ja natürlich, ich glaube, da einen kleinen Recap zu geben, damals schon ein bisschen auch, ja, mit diesem Loot-System, Lootbox-System ganz schön Wellen geschlagen. Das ist ja dann wirklich auch weit gegangen, so dass es sogar, ich glaube, vor den Europäischen Gerichtshof ging, weil sie da irgendwie Verbote aussprechen wollten. Nagelt mich nicht drauf fest. Auf jeden Fall ging es schon auch sogar in politische Richtung. Naja, und jetzt haben wir eine freie Marke und haben die Möglichkeit, auch von anderen Publishern jetzt Spiele zu erwarten. Und dieses Spiel, Star Wars Outlaws, erwarten wir am 30. August 2024. Ist weltweiter Release. Für die, die jetzt mit Ubisoft wenig anfangen können, was ich nicht glaube, aber einfach der Form und Vollständigkeit halber. Wir haben den Entwickler hinter dem Spiel. Das ist nicht Ubisoft, das ist Ubisoft ist der Publisher. Der Entwickler ist Massive Entertainment. Die haben beispielsweise Far Cry 3 gemacht. Die haben die Tom Clancy Division Serie gemacht. Und zuletzt etwas, was auch sehr gut angekommen ist, was ich aber zum Beispiel nie gespielt habe, Avatar Frontiers of Pandora. Das muss ich gestehen, das hat mich nicht so erwischt. Also auch diese ganze Avatar-Geschichte war nicht so meins. Aber gut, ja, das sind aber schon mal ein paar Namen, die auch funktioniert haben. Bei Division gab es auch ein paar Schwierigkeiten, gerade zu Beginn, weil auch beim zweiten Teil war es wohl sehr, sehr krass, was diesen Multiplayer-Plattform angeht. Aber auch da heißt ja nicht, dass das jetzt auch bei Star Wars sein muss. Und der Publisher Ubisoft, der ist bekannt für die natürlich Assassin's Creed-Reihe, Tom Clancy, die Tom Clancy-Serienreihe und die Anno-Serie. Da nur so die 3 ganz großen Namen zu nennen. Gibt es irgendwie etwas, wo ihr sagt, da hoffe ich drauf, dass das Star Wars Outlaws dem sehr ähnlich wird? Also Caro, du hast ja gesagt, du hast im Grunde alles gespielt, was irgendwie so von Ubisoft kam. So habe ich das zumindest gerade verstanden.
Ja, also die Assassin's Creed Teile, die haben mich reingeholt. Also auch erst relativ spät so. Aber ich meine, die sind halt auch erst ab 16. So dementsprechend war mein erstes Spiel halt Assassin's Creed Odyssey. Ja, aber ich liebe sie und ich habe die anderen danach gespielt und ich fand die super. Und wie gesagt, ich war nur so, die ganze Zeit, wenn ich es gespielt habe, ich dachte nur so, das bitte als Star Wars, das wird einfach funktionieren, ich würde es so gern haben. Und ja, deshalb bin ich sehr happy, dass ich es bekomme.
Glauben wir also, dass KVS irgendwie von irgendwelchen hohen Türmen springen muss oder auf hohe Türme klettern muss?
Mal sehen. Ich meine, Tatooine hat doch diesen einen hohen Turm in Mos Eisley, den beim Raumhafen oder so.
Ist nicht ein Raumschiff
vielleicht,
ja, dieser eine Turm. So als Easter Egg wäre es natürlich ganz lustig, das stimmt.
Aber ich kann auch aufs Türme springen verzichten. Es ging mir um dieses Open-World-Feeling und dieses gerade in Odyssey, wo man ja so als Mercenary, also man ist ja unterwegs, man kann Leute killen, man kann Basen erobern, man wird auch von, ich weiß nicht, das war nicht Kopfgeldjäger, aber es gab auch da in Odyssey dieses System, wo man sich hocharbeiten konnte, wo es halt stärkere Leute gab und dann konnte man halt hingehen, die abmurksen und dann stieg man halt im Rang auf. Und wenn man halt auch schlechte Sachen getan hat, dann hatte man auch ein Kopfgeld und wurde halt von denen gejagt. Und das hat halt auch so nach Star Wars für mich geschrien, so Kopfgeldjäger, Kopfgeld bekommen und dann wird man gejagt. Durch die ganze Map.
Durch die ganze Map oder die ganze Galaxis. Wir werden es sehen.
Ja.
Hast du, Fluse, irgendwas, wo du sagst, Mensch, da hoffe ich, dass sich Outlaws an dem orientiert oder dass zumindest so ein paar Punkte irgendwie mit übernommen werden?
Ich muss gestehen, von Ubisoft habe ich tatsächlich gar nicht mal so viel gezockt. Ich habe nur Far Cry 3 mal ein bisschen gespielt, Assassin's Creed auf der PSP und Assassin's Creed Unity habe ich, glaube ich, auch mal angezockt. Also so viel Erfahrung habe ich mit dem Franchise, also mit dem Publisher per se nicht, aber ich würde mir einfach natürlich hoffen, dass es die Standardkriterien eines guten RPGs, Open-World-RPGs irgendwie erfüllt und einfach nicht zu monoton ist, was die Quests angeht und dass es einfach relativ abwechslungsreich ist und einfach Fun macht, ohne dass es sich wie ein ewiger Grind anfühlt, würde ich mal sagen. So.
Ja, verstehe ich, was du meinst. Ja, wir werden natürlich gespannt sein können, was da in einem Monat auf uns zukommt. Es gab, und da werden wir am Ende der Folge auch nochmal drauf eingehen, auch gerade zuletzt ein paar negative Punkte, die die Spielgrafik betreffen. Aber da wollen wir jetzt gar nicht drauf eingehen, also zumindest noch nicht. Lasst uns erstmal über die Handlung und das Setting sprechen. Caro, du bist die Fachfrau, weil der Fluse mir erzählt hat, Mensch, wenn es um Outlaws geht, ey, Caro, die kannst du schicken. Die weiß alles. Ja? Die hat jeden Trailer hoch und runter geschaut. Jede Sekunde kennt sie auswendig. Jetzt ist das natürlich ein Ritterschlag gewesen. wie gut bist du wirklich drin?
Ja, ich glaube schon. Also so mindestens einmal am Tag wird ein Trailer angeschaut.
Ich
muss sagen, also es war wirklich lieber auf den ersten Blick dieses Spiel bei mir. Deshalb, ja, ich bin da vielleicht bis zu seinem Hype, wie manche sagen mögen, aber nein. Deshalb frag mich, was es geht. Ich habe sämtliches Aurebesh fast übersetzt, was ich auch gesehen habe.
Das ist nicht schlecht. Also das muss man auch erstmal können. Frame für Frame geschaut. Ja, die Handlung für alle, die jetzt noch nicht so ganz wissen, wo spielt das Ganze. Wir befinden uns zwischen den Ereignissen der Episodenfilme 5 und 6, also zwischen dem Imperium schlägt zurück und die Rückkehr der Jedi-Ritter. Wir sind also in der Blütezeit des galaktischen Imperiums bzw. des galaktischen Bürgerkriegs. Und die Hauptheldin, die wir spielen werden, das ist Kay Vess. Und die möchte wohl einen Neustart ihres Lebens beginnen. Und möchte aber davor noch einen ganz großen Job, einen der größten Raubüberfälle des Outer Rims durchführen. Also das klingt alles schon ziemlich nach einem coolen Setting. Wir haben eine coole Zeitrechnung. Aber jetzt einfach vielleicht auch gerade Fluse mal an dich, weil du ja auch sehr in der Lore mit drin bist. Was hältst du davon, dass wir jetzt in diese Richtung gehen? Dass wir jetzt eine Schmugglergeschichte, Schmuggler-Kopfgeldjäger-Geschichte mit Underground, Scum and Villainy, so sagt man es ja so schön. Wie siehst du das? Also ist das kritisch gerade in dieser Zeitrechnung oder sagst du, das kann man ganz gut platzieren ohne Probleme?
Also ich muss sagen, ich bin eh grundsätzlich jemand, der so ein bisschen die Schnauze voll hat von der originalen Trilogie, was das Setting angeht. Zum Beispiel heute wurde auch eine neue Büchertrilogie angekündigt, die sich mit dem Aufstieg der Rebellion beschäftigt, quasi aus der Sicht der Senatoren, also Bail Organa, Mon Mothma etc. Und ich finde es irgendwie ein bisschen ernüchternd, dass wir nicht aus dieser Epoche rauskommen, weil ich kann auch Sturmtruppen einfach nicht mehr sehen. Aber mal unabhängig davon, abgesehen davon, dass ich jetzt ein bisschen enttäuscht von der Epoche bin, kann man das schon machen. Ich denke, gerade wenn man sich das dann noch ein bisschen anschaut mit den Comics, die zu der Zeit spielen, kann man da recht interessante Crossover machen oder Punkte behandeln, die sich dann doch etwas abheben, wie wenn man das jetzt zwischen Episode 4 und 5 gemacht hätte. Aber ich denke, grundsätzlich wäre es vielleicht auch interessanter gewesen, wenn man das nach Episode 6 gesetzt hätte, weil es ja auch dann Jabbas Machtvakuum und so drin ist, was so ein bisschen bei The Book of Boba Fett behandelt wurde. Kann man schon machen, auch wenn ich es per se nicht super originell finde. Aber das ist eher so ein Star Wars-Ding an sich, was ich da kritisiere. Ja, aber ja, das ist so eine Schmuggler-Story geht schon fit, würde ich sagen. Wenn man so eine macht, kann man es schon so machen, würde ich sagen.
Jetzt hast du gesagt, nach Episode 6 hättest du irgendwie interessanter gefunden. Jetzt ist ja nach Episode 6 so die Zeit auch von Din Djarin, von The Mandalorian, spielt ja auch recht nicht ganz zeitnah, aber schon und diese Ebene zumindest. Aber da hättest du das besser irgendwie reingepasst, weil da haben wir auch Restimperiale oder vielleicht sogar noch imperiale Truppen, die vielleicht sich nicht gleich nach Episode 6 ergeben haben und gesagt haben, okay, der Imperator ist tot, wir hören auf. Das hätte jetzt besser gepasst, deines Erachtens nach.
Ja, ich hätte es vielleicht sogar zwischen Episode 6 und das Schlaf von Jakku gesetzt, einfach weil es da gerade wirklich abgeht, weil Jabba ist tot, das Vakuum ist da, das Imperium zerbröselt langsam, aber ist immer noch aktiv per se. Hätte ich einfach im Setting ein bisschen interessanter gefunden, aber da gehen die jetzt auch mit der neuen Comicquelle rein. Hm. Keine Ahnung, vielleicht machen die es deswegen nicht, keine Ahnung, aber so halt dieses ganz klassische originale Trilogie-Setting finde ich halt eben ein bisschen ermüdend, aber I guess it sells, so, was soll ich sagen.
Caro, wie geht's dir denn damit? Also wie findest du diese Epoche? Bist du da anderer Meinung?
Ich finde es eigentlich cool. Also ich habe nichts dagegen, nochmal Stormtrooper ins Gesicht zu schlagen. Jetzt als Kay Western bald. Vor allem, ich glaube auch, was so das Ding ist zwischen Episode 5 und 6, ist halt nicht viel, was in anderen. Also jetzt ich bin ja nicht so eine Comic- und Bücherlese, aber man denkt so, also sehr viel passiert ja immer so vor Episode 4, da ist irgendwie das ganze Rebels-Zeug und all das, dann nach 6 haben wir das ganze Mandoverse und ich finde irgendwie, dann passt so doch zwischen 5 und 6, dass man das scheinbar hat. Ich habe mir ein bisschen gebildet, weil es gab ja da in den Büchern Krieg der Syndikate irgendwie gegen das Imperium, das ganze Ding mit Han Solo, der da ja ein Carbonit ist, der ist ja wohl nicht so einfach dann in Tatooine gelandet, wie man es in Filmen sieht, sondern da war ja noch sehr viel Stress außenrum.
Ja, mit seiner alten Verflossenen.
Genau. Für mich ist es kein Problem. Ich finde es cool. Ich hätte es wahrscheinlich auch cool gefunden, wenn es zu jeder anderen Zeit wäre. Hm. Aber ich verstehe auch, dass man zwischen 5 und 6 platziert, weil da irgendwie, also so von dem, was ich mitbekommen habe, passt es da auch irgendwie ganz gut rein, da so eine neue Geschichte zu erzählen. Hm. Und ich glaube, es verkauft sich auch ganz gut, dass man doch mit so klassischem Star Wars kommt, für die breite Masse so. Weil viele auch mit neuen Star Wars immer, keine Ahnung, viele können ja nichts anfangen. Ich glaube, da kann man auch so alte Fans herholen. So, schau mal, da ist wieder ein neues Star Wars Spiel.
Ja, wobei wir, wenn du das jetzt so sagst, haben wir ja eigentlich auch mit Jedi Survivor, Jedi Fallen Order, ja zumindest auch etwas, was in dieser Zeit ja auch so ein bisschen spielt, so in dieser Epoche zumindest Aufstieg des Imperiums. Ja, wir haben Vader mit drin. Wird das ein Gegner oder wird das jemand sein, den wir in dem Spiel sehen werden? Was ist so eure Prognose? Wird ein Vader auftauchen? Und wenn er nur auf irgendeinem Bildschirm, auf irgendeinem Holo-Auftritt irgendwie ist?
Ja, also ich glaube, so wie in Survivor, Spoiler für alle, die Teil 1 und 2 nicht gespielt haben, dass er wirklich in der Gefahr irgendwo für einen ist und da ist. Ich glaube das nicht, weil es ja irgendwie so gar nicht reinpasst. Ich kann mir eher vorstellen, dass man da so mehr die Unterweltleute sieht, weil so jemand wie Boba Fett zum Beispiel wird da halt viel besser reinpassen als großer Gegner, weil er ist ja so der Big-Kopf-Geldjäger, dass er vielleicht irgendwo so ist. Also vielleicht sieht man irgendwo Vader, klar ist Vader irgendwie überall Präsenz, aber ich glaube, der ist eher beschäftigt, so seinen Sohn zu jagen.
Das stimmt.
Ja, ich glaube auch, wenn man ihn sieht, dann eher Cutscene-mäßig oder irgendwie. Also jetzt, ich denke nicht, dass man aktiv auf ihn trifft, sondern ihn vielleicht mal mitbekommt, seine Präsenz, aber jetzt auch nicht in einem großen Umfang oder so. Mhm. Ja. Weil er ist auch busy.
Er ist auch busy, genau. Er hat andere Dinge zu tun. Wobei, es ist eigentlich eine richtig gute Zeit, gerade für die Kopfgeldjäger, weil wenn wir uns mal die Geschichte nach Episode 6 anschauen, und das hat Caro, du hast das gerade Boba mit ins Spiel gebracht, der ja nach Episode 6 durch die Serie natürlich so vom Charakterwesenszug ein komplett anderer geworden ist, also gar nicht mehr dieser klassische Kopfgeldjäger. Deshalb passt natürlich vielleicht in diesen Zeitraum wirklich noch ganz gut rein, zwischen 5 und 6, weil dort könnte man auch auf Bosk treffen, Dengar, ja. IG-88, gibt's ja genug. Cat Bane ist auch ganz klar. Also es gibt ja genug von diesen Unterweltlern, die sogar auch schon teilweise bestätigt wurden. Wir hatten jetzt gerade von diesem Syndicate War gesprochen, von dieser Comic-Reihe. Ich habe die alte Verflossene angesprochen. Kira wird definitiv wieder auftauchen. Die ist schon präsent angekündigt worden, auch wenn sie nicht von Emilia Clarke dargestellt wird. Also sie scheint einen Facelift bekommen zu haben in irgendeiner Form. Sie sieht nicht mehr so aus wie früher. Ob das jetzt dem Ganzen einen Abbruch tut, wir werden es sehen. Genau, jetzt haben wir gesagt, wir haben Unterweltgeschichte, wir haben auch imperiale Truppen, die sich der Protagonistin Kay entgegenstellen. Und wir haben natürlich auch viele verschiedene Schauplätze. Klar, Klassiker, Tatooine. Ja, Mos Eisley muss da sein, natürlich. Ganz, ganz wichtig. Wir werden auch, so wie es ausschaut, Jabbas Palast irgendwann mal betreten können. Ja, das hat man auch schon gesehen. Wir sind aber auch in anderen Städten, so sowas wie Kijimi, hat man auch schon gehört. Und auch Kantonika, was die Hauptstadt von Cantobite ist. Ein Planeten, den wir aus Episode andersrum. 8 kennen.
Ah, nee, andersrum.
Es kann andersrum. Kantobite ist die Stadt. Und Cantobite ist die Stadt.
Genau, aber Cantobite kennen wir auf jeden Fall aus Episode 8, haben wir schon mitbekommen. Ja. Und es wird auch verschiedene Raumstationen werden Schauplatz dieser ganzen Geschichten sein. Wie steht ihr zu einem erneuten Zurückkommen nach Tatooine? Ist ja auch, Tatooine ist ja genauso wie Episode 4, 5 und 6, ist ja quasi so ein No-Brainer. Alles, was kommt, da muss Tatooine irgendwie rein. Ist das schlimm, dass wir jetzt im Grunde in allem, was wir bisher gesehen haben, Tatooine irgendwie wieder dabei haben?
Ich glaube, das darf ja gar nicht fehlen. Also wenn es um Unterwelt geht, dann darf halt Jabba nicht fehlt und dann kann halt Tatooine nicht fehlen, wie Obi-Wan so schön in Episode 4 sagt, Mos Eisley, Raumhafen, irgendwie nirgendwo wirst du mehr Abschaum finden. Ich kann die deutsche Version nicht. Also wenn ein Unterweltspiel ist, dann will ich nach Tatooine, dann will ich nach Mos Eisley und mich in die Kantina setzen und zuerst schießen. Also das muss da rein, so. Ja.
Ja, ich muss sagen, also, dass ich so ein bisschen die Schnauze von der UT habe ich ja ein bisschen andeuten lassen.
Hast du schon mal kurz erwähnt.
Und ich fand auch, muss ich zugeben, die Mando-Folge, die erste da, wo die in dieser Kantina sind, auch so übertrieben, hat die einfach nur nach Fanservice getrieft, ohne dass es irgendwie einen Mehrwert hatte, wirklich. Aber ich muss sagen, im Kontext von dem Spiel funktioniert es ganz gut, weil auch im Syndicate War wird ja auch der Huttenrat komplett vernichtet, bis auf Jabba. Heißt, Jabba ist so eigentlich der einzige Vertreter der Hutten, was dann auch wieder Sinn macht. Wobei, ich weiß gar nicht, ihr wisst es wahrscheinlich besser als ich, ist nicht so, dass man da den Palast nur im DLC besucht oder so? War das nicht eine Kontroverse?
Keine Ahnung. Im normalen Trailer ist das da drin, oder?
Ja, er ist im Trailer drin, genau. Und das ist so ein bisschen das, was noch keiner hundertprozentig weiß, ob wir Jabba auch trotzdem ohne dieses zusätzliche DLC, was man quasi als nicht als Vorbesteller, sondern als jemand, der mindestens die Gold-Edition kauft, da gibt es ja den Season Pass drin und in diesem Season Pass ist eine exklusive Mission mit dem Namen Jabbas Schachzug mit drin. Und
ja, also ich glaube, ich habe die Kritik auch mitbekommen. Aber ich glaube nicht, dass das Tool. Also, das ist ja, wenn ich es verstanden habe, ist es halt nur eine Mission für Jabba. Und das wäre halt irgendwie. Also, ich bezweifle es.
Ich glaube auch, dass wir Jabba schon treffen werden, dass wir, also so wie der Trailer auch dargestellt ist, ist es ja auch mehr als nur dieses, hey, da kriegst du mal eine Mission, sondern wir werden damit sicher auch mehr von Jabba sehen. Aber es gibt halt diese zusätzliche Mission. Und vielleicht ist die besonders cool. Wir wissen es nicht. Gehen wir auch nachher nochmal drauf ein, wenn wir über die einzelnen Versionen sprechen. Aber ja, da hast du recht. Da gab es zumindest die große Kontroverse, ob wir hier eventuell mehr zahlen müssen, um das alles spielen zu können, was der Trailer verspricht. Und das glaube ich ehrlicherweise auch nicht.
Wenn ich es so richtig verstehe, ist es ja einfach normal im Season Pass mit drin. Das heißt, wenn man später, die sind ja irgendwann immer für 10 Euro drin, kann man das ja trotzdem noch holen und dann die Story spielen.
Ja.
Also es ist ja jetzt nicht so, dass es nur kurzzeitig ist und ich meine, das ist jetzt auch nur eine Mission gewesen, wenn ich das hier richtig sehe.
Ja, es ist eine exklusive DLC-Mission, genau. Und wenn wir halt jetzt auch vielleicht schon ein Stück weiter gucken, das Spiel selber soll ja auch nur für die reine Hauptstory 25 bis 30 Spielstunden haben, wenn man alles erkunden will und wohl alle DLCs, DLCs wurden hier nicht genannt, aber wenn man alles erkunden will, soll man ungefähr die doppelte Spielzeit haben. Also wir reden dann so von 50 bis 60 Stunden etwa. Von daher, das ist weniger, wie es jetzt ein Jedi Survivor hatte.
Sicher, es ist nicht mehr. Ich habe letztens nachgeschaut. Ich meine, sie hatten Survivor hatte weniger.
Ich meine, Survivor hätte
oder mehr gleich gehabt. Viel.
Oder ach, ich meine, die hätte irgendwie 80 Stunden gehabt.
Also so. Survivor steht hier 20 für die Hauptstory.
Okay, ja, dann ist die Information doch falsch, ja.
Ja, es ist weniger als die meisten Assassin's Creed Spiele, weil die haben ja immer abnormal viel. So gefühlt.
Das stimmt.
Und die wollten weniger, dass es machbar ist. Aber ich meine, es ist länger als Survivor und Fallen Order.
Gut, also wir werden das auch das hier sehen. Also vielleicht auch abhängig vom Schwierigkeitsgrad am Ende des Tages. Ja. Also 25 bis 30 Stunden. Ja, ich sag mal, da spiele ich trotzdem ein paar Wochen dran, weil ich nicht jeden Tag so viel spielen kann.
200 Stunden werde ich haben. Maximal.
Mindestens.
Ja, mindestens. Genau, das war das Mindestens. Genau. Also ich werde bestimmt eine Stunde rumstehen und mir den Sonnenuntergang auf Tatooine von diesen zwei Sonnen anschauen. Einfach nur ich, mein Speedarbeit und nix und Tatooine und der Sonnenuntergang. Mehr brauche ich nicht.
Und im Hintergrund, wenn es nicht schon selbst läuft, spielst du dir selber Binary Sunset. Das,
genau das.
Und wenn es nur im Kopf läuft. Lasst uns mal auf die Hauptcharaktere gucken, die oder auf die Haupt- und Nebencharaktere, die uns bisher bekannt sind, auch vielleicht auf die Antagonisten. Wir wollen jetzt hier gar nicht zu sehr ins Detail gehen, weil es ja trotzdem auch so ein bisschen spoilern kann. Aber ich glaube, das meiste, was wir hier kennen, kommt ja aus den Trailern selbst. Also von daher sollte da jetzt nichts groß Überraschendes sein. Wir haben jetzt auch schon mehrfach angesprochen Kay Vess, Diebin und Schmugglerin, die auf Cantobite aufgewachsen ist. Auf Cantonica, so ist richtig rum. Und Kay hat einen kleinen treuen Begleiter oder vielleicht auch Begleiterin. Sie heißt Nix. Es ist eine Merka. Das ist auch eine komplett neue Spezies, ein neues Wesen, was in Star Wars jetzt hier für dieses Spiel auch erfunden worden ist. Und wir werden einen, ja, ich will nicht sagen alten Bekannten, aber wir haben etwas, eine Reliquie aus alter Zeit, und zwar einen BX-Attentäter-Druiden der Separatisten namens ND5. Jetzt weiß ich gerade, Caro, du planst ja auch noch andere Dinge, was gerade Kay angeht. Weiß nicht, ob das musst du jetzt entscheiden, ob du da ins Detail gehen möchtest. Aber wie steht ihr denn dazu, dass wir eine feste Heldin hier im Spiel haben? Also gerade auch mal auf Bezug nehmend vielleicht auf die Assassin's Creed-Reihe, wo wir zuletzt immer die Auswahl hatten zwischen Mann oder Frau. Ja, ist das etwas, was negativ aufschlägt, wo man sagt, ah, Mensch, da hätte ich doch gerne auch die Auswahl gehabt, oder seid ihr damit komplett fein?
Also ich muss sagen, als Frau, die Videospiele spielt, wo eigentlich die Mehrzahl immer männliche Charaktere sind, ich liebe Cassandra und ich liebe Aloy, die weibliche Version, und ich liebe auch Aloy aus einem anderen Spiel, das Horizon Zero Dawn, wo auch festgelegt eine weibliche Charaktere ist. Und ich habe mich gefreut, dass wir jetzt in Star Wars Kay bekommen, und ich finde sie cool. Und ich meine, klar, man hätte auch einen Mann draus machen können, das wäre wahrscheinlich so das große Ding gewesen. Aber, also mich stört sich, ich freue mich, ich fand's cool, auch weil gerade das davor, also ich meine, jetzt hatten wir ja schon Cal Kestis, der war ja auch cool. Aber so, nee, ich habe mich gefreut. Ich mag meine weiblichen Videospiel-Ladies, die sind alle toll.
Ja. Fluse, was denkst du?
Also das Thema mit Geschlechteraussehen und so ist ja bei Star Wars immer so ein Thema gewesen. So richtig stark war das in Star Wars ja nie vertreten. Also klar, es gibt KOTOR. Da gab es ja quasi, hat man sich loreweise ja entschieden, den Charakter kein festes Geschlecht zu geben, damit du eben beide Charaktere auswählen kannst. Ist ja zum Beispiel dann auch bei Revan der Fall oder bei Mitra Surik, also die von KOTOR 2, oder bei SVTOR. Aber sonst, wenn du halt eine Story erzählen willst in einem Kanon, der halt jetzt nicht so flexibel ist wie früher, oder wo du einfach sagst, okay, es muss halt eine geradlinige Story geben, dann macht es ja schon Sinn, dass du dich halt auf einen Charakter festsetzt. Ich bin auch komplett fein damit, dass es dann ein weiblicher Charakter ist. Also ist ja jetzt, ich weiß gar nicht, wie die Balance ist. Wir haben ja Aiden Versio davor gehabt, jetzt Kay. Auf der männlichen Seite haben wir Cal. Bei Squadrons weiß ich es ehrlich gesagt nicht. Ich habe Squadrons nie gespielt.
Ja, da ist es aber auch sehr ausgeglichen. Da haben wir, glaube ich, non-binäre Person, nicht Pilotin, Pilot, sondern es ist non-binär auf Seiten der Rebellen. Und ich glaube, ansonsten sind es da, aber es ist, glaube ich, auch sehr ausgeglichen da. Ja.
Ich habe damit grundsätzlich eh kein Problem, und ich denke, es ist auch relativ balanced. So, also sehr fair, wenn jeder so ein bisschen vertreten ist in diesem Franchise. So.
Also ich finde das ganz, ganz cool, dass du das jetzt gerade sagst, weil das ist ein Punkt, da habe ich jetzt bewusst gar nicht dran gedacht, dass es natürlich, weil es ja in den Kanon eingebunden wird, dass wir da ja überhaupt nicht diesen Geschlechterwechsel einfach so straight durchführen können, dann müssten wir eine nicht kanonische Geschichte hier erzählen. Das ist ein guter Punkt, finde ich gar nicht schlecht. Einen weiteren Charakter, der mir noch einfällt, ich weiß nicht, ob ihr damals Jedi Academy gespielt habt. Da gab es Jaden Kor, war auch auswählbar, ob man da als männlichen Charakter oder als weiblichen Charakter spielt. Das war so, glaube ich, das erste, wo es mir bewusst aufgefallen ist, wo ich das erste Mal so im Star Wars in der Star Wars Ebene das bekommen habe. Ich glaube, das kam vor KOTOR. Also, aber zu spätestens mit KOTOR dann. Aber es ist ja auch egal. Ja, aber das, wie gesagt, ein guter Punkt. Was denkt ihr so? Ist nix ein reines Merchandise-Produkt? Ich find's ja nicht so.
Ja, nee, ich find's cool. Die hätten auch einen Droiden machen können. Aber ich find's cool, dass es mal nicht ein Droide ist, sondern dieses wunderbar kleine, niedliche Etwas, das ich liebe.
Ja, das ist richtig. Also gerade was das angeht, wie dann Droiden, dann hätte man vielleicht, die böse Zungen hätten dann behauptet, das ist so ein Abklatsch von Cal Kestis und BD-1. Von daher ist es vielleicht gerade gut, dass es mal kein Droide ist oder Luke Skywalker und R2-D2. Ich meine, ja, jetzt könnte man sagen, Han Solo und Chewbacca. Chewbacca hat immer Han Solo auf der Schulter rumtun würde. Das ist endlich ein lustiges Bild.
Wobei, mittlerweile hat ja gefühlt jede Produktion irgendein Druiden-Sidekick, der neu ist. Der Berkelack, was ja jetzt Bip, Rogue One, was halt K2, Chopper, L3, ja, schlage ich mir hoch, Dio, also das ist ja jetzt kein neues Phänomen, so.
Das ist Standard.
Sogar die Jedi Youngling-Serie, die haben auch einen Druiden. Den kleinen.
Ja, Lola bei Kenobi, ja.
Stimmt, ja. Also Droiden sind eigentlich gar nicht so untypisch. Und wie gesagt, wir haben hier einen Droiden mit ND5, einen BX-Attentäter-Droiden aus Zeiten der Galaktischen Republik. Ja. Also von daher bin ich auch gespannt, wie der Charakter sich ins Spiel mit integriert, weil bisher hat man ja nur ein bisschen was gesehen. Finde ich, sieht schon cool aus. Ich könnte mir vorstellen, dass das so ein Charakter ist, der so, den man so auf besondere Missionen schickt, ja, oder der dann irgendwie als Sidekick dann einem aus der Patsche hilft, wenn man so richtig Scheiße gebaut hat. Also könnte spannend werden.
Also
so
ein bisschen ist ja das Ding, was jetzt im neuesten Trailer oder Video war, ist das ja, Kay ist ja neu in der Unterwelt. Also wir starten ja mit ihr quasi als Frischling in die Outlaws-Welt und sie ist ja Anfänger und ND5 ist ja schon, der hat ja schon einige Jahre auf dem Rücken und dass das so, dass die sich dadurch so ergänzen sollen, dass er halt die Erfahrung mitbringt, aber als Droide kann er halt nicht so mit Menschen und da kommt dann Kay ins Spiel und so, dass er, glaube ich, auch so ein bisschen unser Guide ist durch diese Welt.
Okay, also so ein bisschen diese Obi-Wan-Figur für Luke ist hier dann ND5 für Kay. Okay, wäre ja. Ja, wäre zumindest mal ein spannender Aspekt. Hätten wir, glaube ich, so auch noch nicht gehabt.
Ja, wobei ich jetzt auch so im Allgemeinen ein bisschen an Seer Yunda gedacht, so jetzt Fallen Order und so ein bisschen leicht Mentorenfigur, auch so ein bisschen die hinten bleibt und moderiert, was man zu tun hat und so ein bisschen die Führungsfigur so im Hintergrund, so hätte ich es gedacht.
Ja, das klingt sehr nach etwas, was wirklich passieren könnte. Also Spannung bleibt auf jeden Fall da. Ich bin sehr gespannt, was diesen Droiden angeht. Wir haben ein paar Nebencharaktere. Wir haben vorhin schon kurz angesprochen, Jabba taucht auf, Kira wird eine Rolle haben. Wir haben Lando auch schon erwähnt. Dann gibt es noch ein paar, die jetzt recht neu auch für das Spiel oder in den Kanon aufgenommen werden, ob es jetzt Jaden Rex ist.
Jaden Rex, der Kay irgendwie einen Job anbietet und man sieht ihn auf dem Schiff in dem Trailer, ist er so. Er bietet ihr wohl diesen einen großen Job an, aus der Unterwelt zu entkommen.
Und jetzt sieht ein bisschen aus wie Calcutta.
Oh. Das wäre schon ein bisschen heftig. Ja? Aber wobei auch
irgendwie. Aber der Look geht schon in die Richtung, bin ich ehrlich.
Ja. Wir treffen auch noch, also Kira hatten wir es ja kurz angesprochen, sieht anders aus, wird aber gerade, glaube ich, auch aufgrund der Syndicate Wars oder der Bounty Hunter Comics, wo wir sie auch dann sehen, macht es ja schon Sinn, dass der Charakter auch wieder ein bisschen mehr Fokus bekommt. War auch, ich weiß nicht, wie ihr Solo Star Wars Story empfunden habt, aber ich fand, Kira war kein schlechter Charakter. Sie war auch eigentlich ziemlich cool geschrieben und ich finde es schön, dass sie einfach eine weitere Bühne bekommt und ich hoffe, dass diese Bühne ja auch einfach nicht zu groß ist am Ende des Tages.
Ja, wobei ich glaube, in Outlaws wird es schon relativ klein bleiben, was ihr Ausmaß angeht, würde ich mal vermuten. Aber ich muss sagen, Kieran Solo fand ich nur so okay, tatsächlich, so wie ich den ganzen Film nur okay fand am Anfang. Aber gerade so durch das ganze Expanded Material, so mit den Comics und jetzt auch, letztens kam ja Crimson Climb als Roman raus, ist sie mir schon mal ans Herz gewachsen als Charakter. Also jetzt freue ich mich auf jeden Fall, sie wiederzusehen. Aber ich glaube, in diesem Game gerade, also ist es eigentlich schon ein Must-Have, dass sie drin ist. Aber ich glaube, dadurch, dass sie halt ihre Finger zu dem Zeitpunkt überall irgendwo drin hat, wird es jetzt auch nicht das große Cameo werden, glaube ich. Also, keine Ahnung, meine
Nein.
Vermutung.
Ja, wir können gespannt sein, definitiv. Wer auch irgendwie eine große Rolle, zumindest im Trailer zu spielen scheint, das ist Danka, die Mon Calamari. Die
Genau.
scheint irgendwie auch so ein bisschen, ja, also wir haben jetzt hier als sie als Broker hinterlegt, also sie ist scheinbar so ein bisschen auch eine, die so ein bisschen vermittelt. Also vielleicht ist das dann auch eine, die später
Ja.
dann die Jobs verteilt. Wird interessant werden und Pikes tauchen wieder auf. Wir haben Gorak, den Boss der Pikes oder vielleicht den Boss dieses Syndikats dort vor Ort. Ich bin ehrlich, mit den Pikes habe ich mich nicht so anfreunden können. Das waren nicht so meine großen Helden. Ich find sie spannend, aber irgendwie, ich weiß nicht. Ich weiß jetzt nicht, dass ich es hier schlecht finde, aber Pikes waren nie so meine Must-Haves für Star Wars, ehrlicherweise.
Ja, ist ja auch okay, so.
Danke. Es ist okay. Also, du wirst jetzt nicht direkt den Podcast hier beenden.
Nein, ich meine, so die Pikes sind allgemein aber nur so, also, sind halt da, so, das Spannendste an denen ist halt, dass sie Saphodiers abgeschossen haben, aber sonst sind die halt, die haben halt ein cooles Design und so, aber so, so super
Ja.
interessant, auch vom Lore finde ich die jetzt auch nicht so.
Ich bin gespannt, ob sie vielleicht
Ich
interessanter
mag sie.
werden. Du, ja, das ist ja auch absolut fein. Also ich hab schon Geschichten geschrieben, wo die Pikes auch eine wichtige Rolle gespielt haben. Also alles fein. Aber ich bin mal gespannt, ob sie jetzt hier durch dieses Gesamtbild, durch diesen Fokus auf den Untergrund einfach nochmal einen wirklich größeren Bezug haben. Also gerade in meinem Book of Boba Fett waren sie ja natürlich auch ein Bestandteil oder auch in den Clone Wars, in späteren Clone Wars Episoden. Wir werden es sehen. Wen wir auch sehen werden, ist Sliro. Jetzt kommen wir zu den offenbaren Antagonisten des Spiels. Sliro ist der Anführer der Serac Bash. Das ist offenbar eine neue aufkeimende Verbrecherorganisation. Zumindest wird sie im Trailer so bezeichnet. Und Sliro, der wirkt auch so. Der hat so ein bisschen so einen Stil vom Paten, halt so wie er sich so gibt. Also, habt ihr da das Gefühl gehabt, das ist auch wirklich ein Antagonist oder ist das eher so, ja, halt irgendwie einer von vielen möglichen?
Zuerst so, naja, aber mittlerweile, so nach dem 300.000. Rewatch, wo er so sitzt und seine Ansprache hält an die anderen Syndikate, ich glaube, der wird schon so ein Gegner, weil jetzt im letzten Ding haben die auch gesagt, so als sie einen Antagonisten gesucht haben, haben die halt überlegt, das ist so, er ist das Gegenstück von Kay, er ist halt alles, was sie nicht hat, er hat halt einfach diese Anführer vom reichen Syndikat, er hat Connections, er hat Waffen, er ist einfach scheinbar krass angekommen im Leben und so, sie ist halt nichts. Und ich glaube, so in dem Sinne wird das ja dann schon, aus der Sicht, wenn man jetzt Kay spielt, schon eine Herausforderung, weil man sich scheinbar ja mit dem anlegt und ich glaube, man sollte sich nicht mit so einem Boss von einem Syndikat anlegen.
Ich glaube, das sollte man prinzipiell nie. Also
Nee.
könnte schwierig werden, ja. Zumindest wenn du dich nicht wehren kannst.
Ja.
Ja, ich muss sagen, als jemand, der jetzt nicht den Trailer 300.000 Mal angeschaut hat, fand ich ihn einfach. Bisschen, er wirkt auf mich noch ein bisschen nach generischer Verbrecherlord in Star Wars, der nach dem Game keine Rolle mehr haben wird, weil er dann wahrscheinlich geschlagen ist oder so, aber ist auch nur der erste Eindruck. So, nach dem Spiel kann es natürlich komplett anders sein, aber er hat noch keinen großen Eindruck bei mir hinterlassen. So.
Ja, nach dem Spiel also besiegt, ist natürlich schon klar. Also wahrscheinlich wird das Spiel darauf aus, irgendwie abzielen. Ich meine, ob es jetzt einen zweiten Teil geben wird, ich bin gespannt, ob die Geschichte wirklich abgeschlossen ist zum Ende des Spiels, nach diesen 30 Spielstunden, die man so haben kann. Schauen wir mal. Wen ich ziemlich spannend finde, so auch vom Auftreten, ich musste, du hast vorhin Sia Junda erwähnt, ich habe so gedacht, könnte theoretisch ihre Schwester sein, also nicht wegen der Hautfarbe, sondern auch, weil sie auch so vom Personentyp genauso diesen Auftritt hat, auch dieses Bewusste, dieses Selbstbewusste und Starke, das ist Vale, das ist eine Kopfgeldjägerin, die fürs Lero arbeitet und den Befehl oder den Auftrag bekommen hat, Kay zu jagen und zu töten. Und die finde ich ziemlich cool. Also die hat einen tollen Ausdruck im Charakter. Da freue ich mich, glaube ich, drauf, wenn man die so ein bisschen mehr kennenlernt. Wie steht ihr dazu? Was ist das gerade, Fluse, weil du gesagt hast, Lero fandst du eher so ein bisschen noch matt gezeichnet. Hast du da den Eindruck, die ist ein bisschen besser gezeichnet?
Nee, ich finde sie auch relativ generisch jetzt noch zu dem Standpunkt. Also so halt dieser eine Charakter, den ich also ein bisschen verfolge, so dieser eine Boss vor dem Boss, so nach dem Motto. Ja, wie gesagt, kann sich noch ändern, aber so jetzt nach den paar Trailern, die ich gesehen habe, habe ich auch zu ihr noch keine großartige Meinung. So.
Okay. Ja, es ist ja aber auch ganz fein.
Ja.
Was sagt die Caro?
Ja, ist okay. Ich habe ein Problem damit, dass sie sagen, sie ist eine der besten, krassesten Kopfgeldjäger zu der Zeit, weil ich denke mir so, hallo, Boba Fett, Cat Bane. So, ich weiß nicht, ich denke mir so, und dann kommt so jemand her und ich so, ja, okay, das Spiel, aber so, wenn ich halt denke, so die krasseste Kopfgeldjäger, dann halt Boba Fett, und dann sagen die so, die ist eine der krassesten irgendwie, und dann so, ja, okay. Mal sehen, was sie so kann.
Ja, ich meine, die Galaxis ist groß.
Gespannt, also, was... Ob sie halt wirklich Antagonist bleibt, oder ob das so ein... Ich meine, sie ist Kopfgeldjägerin, so. Vielleicht kann man sie ja bezahlen, wenn man genug Credits hat, oder wie loyal sie Sliro gegenüber ist, so.
Moralisch flexibel.
Ja, genau, moralisch flexibel. Das ist schön gesagt. Das wäre natürlich aber auch etwas, was... da rechnet man jetzt vielleicht sogar mit, weil sie als Kopfgeldjägerin dargestellt wird, und vielleicht ist es genau anders, und das wäre natürlich cool, wenn es mal eine wäre, die nicht nur die Credits, sondern vielleicht auch mehr auf die Ehre aus ist und sagt, naja, ich kann ja nicht mal meinen Arbeitgeber jetzt hier irgendwie im Stich lassen, und das haben wir auch schon jetzt ein paar Mal gehabt, also von daher
vielleicht hat sie ja noch eine Connection mit Sliro, und das ist so, also das finde ich halt irgendwie interessant, so dann das zu sehen.
Ja. So, werden wir, was denkt ihr, werden wir eventuell eine Fennec sehen? Eine junge Fennec? Zu dem Zeitpunkt?
Ist auch noch da.
Könnte es passen.
So viel jünger ist sie ja zu dem Zeitpunkt ja eigentlich nicht mit Mando verglichen. Also ein paar Jährchen. Junge Fennec wäre ja eher Bad Batch.
Ja, stimmt. Ja. Du hast absolut recht. Ja, aber eine jüngere Fennec wie die wir jetzt quasi durch Mando kennen.
Ja, das ist halt die Sache. Mhm. Ja, sie könnte auftauchen, aber genauso könnte halt Bosk auftauchen oder Embo oder was weiß ich. Also die Möglichkeiten sind ja grenzenlos im Endeffekt. So.
Ja, stimmt. Ja, du hast recht. Gibt's natürlich eine ganz große Menge. Also wir können gespannt sein, ob oder inwiefern sich diese Verbrechersyndikate eventuell wirklich dann hochkarätige Kopfgeldjäger an die Hand holen. Syndikate-Organisation ist auch ein gutes Stichwort. Wir haben ein paar bekannte Syndikate, die, klar, also das Huttenkartell, die Pikes haben wir schon gesagt, Crimson Dawn, da kommen wir jetzt auf Kira zu sprechen, die da einen wichtigen Bestandteil zu hat, ohne das jetzt tiefer in Detail zu besprechen, weil wir wollen ja auch nicht zu viel spoilern. Der Ashiga-Clan, da kam ich ein bisschen an meine Grenzen. Was ist der Ashiga-Clan? Wo kenne ich den hier? Die sind neu.
Der Ashiga-Clan ist neu, die sind gemacht, die sind auf Kijimi. Und da Kijimi so ein bisschen japanisch angehaucht sind, sind die auch vom Design japanisch angehaucht. Ich habe jetzt den Namen der Spezies vergessen, es ist irgendwas mit M, aber die sind auf jeden Fall blind. Weshalb die so überall auf dem Boden scheinbar so, die machen sehr viel mit Geräuschen und Textur. Und die sind sehr so hierarchalisch, also so, ich glaube die Anführerin wurde als Königin bezeichnet und die sind so sehr... Ja, so, wie heißt das so hier raschal? Nee, es hat so einen anderen Begriff, fällt mir nicht ein, aber so, die sind auf jeden Fall neu und wurden da jetzt für das Spiel gemacht.
Okay. Ja, interessant. Auch neu, wir hatten es auch gerade angesprochen, die Serek Besh, die ihren ersten Auftritt hier haben. Also wir werden da ein paar neue...
Sind die neu?
Es ist sowohl, also vielleicht sie werden zumindest als neu angekündigt, als neu und aufsteigend.
Ja, aber als neu im Star Wars-Universum, weil ich habe nur vor kurzem mal nachgelesen und irgendwas stand, dass die schon in diesem Syndicate War mitgemacht haben, aber...
Kann sein, aber dann waren die nur so ein Name-Drop oder so vielleicht.
Ja, also ich glaube, die gab es schon länger, aber die sind als neu in jetzt in Star Wars, in dem Moment sind jetzt als neueres Syndikat am Aufsteigen. So habe ich das, glaube ich, verstanden.
Mm, okay, ja, das
aber
ist.
Aber die sind, glaube ich, nicht komplett neu für das Spiel gemacht. Wenn ich es richtig hatte, weil.
Also wenn du das mit den Syndicate Wars, kann absolut sein, dass sie da irgendwie auch genannt worden sind, vielleicht auch sogar irgendwie einen Auftritt hatten, aber dann war es zumindest keiner, der irgendwie fest im Kopf geblieben ist. Aber lasst uns gespannt drauf blicken.
Genau, in Hidden Empire kommen die das erste Mal wohl vor.
Im Hidden Empire, okay. Ja.
Ich habe es gerade auch nachgeschaut, aber ich glaube, das war wirklich nur so Name-Drop. Ja. Vielleicht auch, weil die schon wussten, dass die Nautilus auftauchen, haben die es halt mal nebenbei erwähnt. Aber so vom Plot waren die nicht relevant.
Okay. Nicht unmöglich, definitiv. Auch das werden wir erfahren. Genauso, was das Imperium so aktuell so tut. Und werden wir Rebellen treffen? Bisher hat sich noch nichts angekündigt. Also im Trailer hat man jetzt nichts bewusst gesehen, außer die Caro sagt, im Frame 28.7 habe ich was gesehen. Ja.
Im allerersten Trailer, glaube ich, startet es mit Unterwelt, irgendwas kleines, heißt die Empire is Everywhere, und dann sieht man Rebellenraumschiffe, es kommen imperiale Sternzerstörer und in dem Chaos ist Kanan im Trailblazer. Und ich glaube, das ist das Einzige, dass da Rebellen sind. Und das auf Akiva, einem der Planeten, gibt es wohl auch erhöhte Rebellenaktivitäten. Aber sonst fand ich interessant, dass tatsächlich jetzt noch nicht so viel mit Rebellen war. Und
ja, dass sie kein zentrales Bild bieten, ne? Was ja ganz viele oder was ja ganz oft die Rebellen irgendwie bieten. Das ist ja etwas, was ich ganz auch wieder sehr charmant finde, dass man hoffentlich, wir kennen ja die Geschichte jetzt noch nicht, aber dass man vielleicht hoffentlich nicht diesen Weg geht, dass man dann am Ende sagt, dann wird Kay von den Rebellen angeheuert, damit sie halt irgendwas Cooles tut, sondern dass sie halt wirklich ihren eigenen Weg geht. Vielleicht auch mal für die Rebellen was macht, das ist ja fein, aber nicht halt diese Heldin der Rebellen wird, so wie es halt, also sie soll ja meines Erachtens nach nicht ein zweiter Han Solo werden. Ne? Das wäre ja irgendwie auch schade.
Nee, aber ich glaube, ich kann mir gut vorstellen, ja, dass man halt so Jobs annehmen kann, dass man halt vielleicht Hints bekommt, dass irgendwie eine Schmugglung an Rebellen ist, oder man kann ja sich entscheiden so, oder man ist dann mal fürs Imperium und man weiß, wenn man das tut, dann geht's an die Rebellen und wenn nicht, also. Oder
ja, das
kommt mal der große Plot-Twist.
Hat's nicht auch so gehießen, dass das irgendwie auch das Machtgefüge sich auch in der Geschichte ein bisschen anpassen soll? Dass das sogar eine Auswirkung hat? Ich meine, sowas hatte ich auch gelesen. Wir können ja einfach mal in diesem Zusammenhang mal auf das Gameplay und auf die möglichen Features schauen. Also wir haben ja jetzt, was wir gesehen haben, gibt natürlich, du hast gerade auch gesagt, das Raumschiff, was Kay fliegt, was sie im Trailer sich dann auch irgendwie zu eigen macht. Das lässt sich wohl verbessern zwischendrin auch. Es gibt offenbar verschiedene Fähigkeiten, die sie lernen kann. Ob das jetzt ein klassisches Level-System ist, was es scheinbar nicht gibt, ist so ein Fähigkeitenbaum.
Nee, also es ist, so wie es aussieht, man kennt ja dieses, man macht Level up, hier, du hast 3 Fähigkeiten und du kannst einen neuen Skin erlernen. Das wird es tatsächlich nicht geben, was ich sehr cool finde, weil es sehr in den Sinn der Story reinpasst, dass man sich Leute suchen muss, Leute finden, das wird dann in der Quest gemacht. Und die bringen dann einem neue Sachen bei, oder die, da kann man dann irgendwie ein Schiffteil erwerben. Und ich finde es halt cool, weil es halt Sinn ergibt, dass du jetzt nicht einfach so 3 random magische Fähigkeitenpunkte hast und hier, du hast einen neuen Blaster, oder hier, du kannst auf einmal 300 Backflips machen und sowas. Also so von der Logik finde ich es ganz schön, dass man eben Leute suchen muss, die das einem zum Beispiel beibringen.
Ja, so ein bisschen dieses Schüler-Meister-System. Guck mal, was ich kann und das kann ich dir jetzt beibringen. Ja, das kann man von mir aus auch mit Fertigkeitenpunkten auch irgendwie vielleicht angehen, aber halt nicht in diesem klassischen, so wie es jetzt auch Cal hatte, in seinem Fertigkeitenbaum, dass man sagt, okay, jetzt spezialisiere ich mich auf die Zweilichtschwerter oder auf die Doppelklinge. Das ist ja, also es ist schon eine coole Idee. Ich bin sehr gespannt. Es soll auch so ein paar Experts geben, du hast ja gerade angesprochen, die einem dann was beibringen können, also so ein Bartender, Mechanic, Slicer, Ganzlinger, das nur ein paar zu nennen. Und ich glaube, eine ganz, ganz wichtige Unterstützung in diesem Spiel wird Nix sein. Also das kleine Wesen, was man so mit sich nimmt, weil die soll ja so ein bisschen unterstützen, was Umgebungen angeht, Umgebungen Überblick verschaffen. Sie soll auch angreifen können, aber auch primär ablenken und irgendwie Sachen klauen. Haben wir auch schon im Trailer gesehen, dass sie dann irgendwie in einem E11 Blaster sich irgendwie schnappt von irgendeinem Sturmtruppler offenbar oder zumindest aus irgendeinem Regal. Ist eine coole Sache. Da bin ich auch gespannt. Seht ihr nichts als ultimativ wichtigen Part an oder ist das eher sowas, wo man sagt, naja, das scheint auch nur eine Ergänzung fürs Spiel zu sein? Ist das etwas, brauchen wir nichts auf jeden Fall? Fragezeichen. Fluse, ja. Was denkst du so? Ja. Caro sagt ja.
Ich sag ja. Ich glaube, es wird tatsächlich sehr abhängen von, je nachdem, welchen Gameplay-Style du hast, also ein bisschen so das Hitman-Thema, sneakst du dich da meistens durch oder rennst du mit einem Blaster voraus gleich in die Gegnermenge rein? Ich denke, wenn du eher einen Stealth-Ansatz wählst, wird wahrscheinlich nichts viel im Hintergrund machen können mit Scannen und eben vielleicht auch jemanden ablenken. Sieht man ja auch im Trailer, wie er einen auf Totstellen macht oder so.
Schön.
Ja, also ich glaube schon, dass er dann eben zum Beispiel die Richtung wichtiger sein wird, als wenn du jetzt einfach reinrennst und alle umballerst, wie du gerade lustig bist. Aber ja, ich denke schon, dass er ein relativ wichtiges Gameplay-Mechanik sein wird. Ja.
Okay. Also das heißt schon auch, die Meinung ist hier ganz klar vertreten. Wenn man halt spielen, also je nach Spielstil, ist es halt abhängig, ob man nichts dann verwendet. Ich bin gespannt, ob wir vielleicht genötigt werden, nichts zu verwenden. Ich fände es ja irgendwie schon interessant, aber lasst es uns sehen. Ansonsten, ja, es gibt ein, wir haben es gerade gesagt, so ein bisschen das Gefüge, es gibt ein Reputationssystem, also die Handlungen, denen wir folgen im Spiel, die sind wohl oder die beeinflussen den Status, den Kay zu den einzelnen Syndikaten hat. Also man kann im Grunde sagen, ja, wenn ich mich gut mit dem einen Syndikat verstehe, dann habe ich da offenbar ein paar mehr Möglichkeiten. Vielleicht verschließe ich mir aber gleichzeitig eine Tür beim anderen Syndikat. Man soll dadurch auch irgendwie die Möglichkeit haben, vielleicht Zugänge zu erhalten zu anderen Spielbereichen, anderen Questbereichen. Also das könnte schon sehr interessant werden. Ist das aber etwas, was das Spiel braucht? Ist das etwas, was wir unbedingt brauchen als Spieler? Das gibt es eine gewisse Tiefe dadurch. Also ich persönlich sage ja, aber wie seht ihr das, Caro? Du grinst schon die ganze Zeit.
Achso, nee, ja, ich find's cool. Also das ist auch so das Ding, was sie sehr groß ansprechen, dieses Future. Und ich glaube, das gibt einen so ein bisschen Selbstkontrolle über das Spiel, weil man eben, also man hat Entscheidungen, die man treffen kann. Je nachdem ist man halt dann immer für oder gegen ein Syndikat scheinbar. Und ich glaube, das bringt einen, wie gesagt, es bringt einen ja Vorteile, neue Quests und man soll sowohl auch immer entscheiden. Also es ist nicht so, dass du von Anfang bis Ende sagst, okay, ich bin cool mit den Hutten. Ich meine, kannst du bestimmt auch machen. Aber so wie das jetzt so klingt, hieß es, dass du so ein bisschen abwägen musst, was du gerade brauchst und wie gut du dich mit einem Syndikat verstehst. Vielleicht brauchst du durch eine Quest auch was von einem Syndikat, aber du verstehst dich super schlecht mit denen und wenn du hingehst, dann schießen die sofort auf dich. Hm. Und dann musst du irgendwas machen, damit du dich mit denen anfreundest sozusagen, auch wenn es nur für einen Moment ist. Ich glaube, das wird sehr interessant sein. Auch so, halt irgendwie, keine Ahnung, da ist ein Ort, wo man nicht hin kann. Und ist dann so, okay, jetzt mache ich irgendwas, arbeite ich für die, mach was, damit ich an diesen Ort kann. Da gibt's irgendwie special stuff so. Mhm. Und ja, ich bin mal gespannt, wie sehr das in Extreme geht. Also, wenn du bei einem Syndikat eben komplett verkackst, schicken die dann halt Kopfgeldjäger hinter dich. Ist es dann so wie das andere, das halt auch vom Imperium gesucht wirst? Oder sind die einfach nur so okay? Ist es nur so, dass sie dich angreifen, wenn du halt in dem Bereich bist? So, wie weit geht es dann? Da bin ich mal gespannt drauf.
Ja, spannender Aspekt.
Ja, ich denke halt, je nachdem, wie intensiv man es eben umsetzt, kann es ja schon eine gewisse Dynamik ins Gameplay reinbringen, wenn du dann halt irgendwie so eine Mission hast und du eigentlich mit beiden gut bist und dann überlegst, okay, bleibe ich jetzt eher bei den Pikes oder bei den Hutten oder was weiß ich? Hm. Also, es hängt halt davon ab, wie viel Relevanz es dann am Ende des Tages wirklich hat, so, und wie schwer es dann ist, wieder Reputation aufzubauen und so. Ja. Aber grundsätzlich als Konzept ist es schon, denke ich, ganz interessant, aber ich kann halt noch nicht sagen, wie es halt umgesetzt wird.
Klar, na, das können wir alle noch nicht. Das ist ja auch alles nur Mutmaßung, Spekulation. Was es geben wird, Caro hat es gerade schon angesprochen, es gibt ein imperiales oder Wanted-System, so wurde es gekennzeichnet. Also er hat mich so ein bisschen daran erinnert wie GTA. Wenn man zu viel Scheiße baut in der Galaxis, dann kommen halt irgendwann auch stärkere Truppen. Bei GTA hat man dann irgendwann die komplette Panzerdivision der vorhandenen Stadt. Und hier sind es dann halt irgendwann die Death Trooper, die einem dann auf den Fersen sind, statt der Standard Stormtrooper oder der Scout Trooper vielleicht auch.
Oder ich glaube, TIE Fighter schicken die auch noch.
Ja, sie ist TIE Fighter. Ich meine,
ich glaube, oder so AT-AT oder AT-ST.
So.
Das Todesstern kommt ja irgendwann.
Ja, ja, Vader. Ja. Ja. Da hätte Vader dann seinen Auftritt, wenn du 6 Sterne hast, 6 Wanted-Sterne, dann kommt Vader. Oder der Imperator, der blitzt dich mal weg.
Ja.
Aber ich finde es ein interessantes System. Ich bin gespannt, wie sie das umsetzen werden und vor allem inwieweit sich das eventuell mit diesem Reputationssystem bei den Syndikaten auch, ja, also wissen, wie die Zahlenrädchen ineinander laufen, weil es gibt ja auch nun mal Syndikate, die vielleicht dem Imperium so ein bisschen näher sind, gar nicht, weil sie auf imperialer Seite sind, aber vielleicht einfach so ein bisschen dem zugeneigter sind. Ist das dann auch ein Nachteil, wenn man dann gegen das Imperium schießt oder nicht? Auch das werden wir sehen.
Ja.
Ja. Und es gibt Minispiele. Ich habe an Knights of the Old Republic denken müssen.
Ja. Ja. Fulsa Bark. Nee, Pazak hieß es.
Pazak, genau. Ja.
Aber Blackjack.
Das ist cool. Auf sowas freue ich mich, weil das so ein bisschen auch, das ist mit Sicherheit dann auch sowas, dann kannst du dann auch in Rängen aufsteigen, wenn du überall Sabak spielst und irgendwann bist du dann König der Tatooiner Sabak-Liga oder sowas. Das wäre schon cool.
Vielleicht wie, ich bin mal gespannt, wie schwer Sabak wird. Weil ich muss sagen, bis jetzt, also dieses Minigame-Ding, es gab es jetzt auch in Valhalla und jetzt in Dings Horizon Forbidden West, was ich gerade spiele. Da waren das immer so auch so Strategie-Minigame-Spiele. Ich habe die bis jetzt immer ignoriert. Ich habe die dann irgendwann nur gemacht, weil das für meine 100% Spiel, Ding da, ist die Quest, alle Leute zu machen. Aber so habe ich die normalerweise immer ignoriert. Deshalb, ich habe immer nur so das erste Spiel gemacht, vielleicht auch so ein zweites und meistens immer irgendwo anders rumgerannt. Deshalb bin ich mal gespannt, wie es jetzt hier wird. So gerade so mit Sabak, ob das was wird, wie die es umsetzen und ob es noch mehr gibt, natürlich auch so. Ja.
Klar, wir können definitiv gespannt sein. Es heißt es ja, Sabak und andere Minigames, was brauchen wir noch? Gibt es noch irgendwas, was euch direkt in den Kopf geschossen ist?
So ein Arcade-Shooter-Game. Also es ist nicht in meinem Kopf, aber das ist im ersten Trailer so ein, ja, dieses Mini-Arcade, so, was heißt das Arcade, diese alten Spielautomaten und dann kann man da so Raumschiff-Shoot-Dings da machen. Das wird's geben. So mit Highscore und so. Und ich weiß nicht, ich glaube, man kann auch Wetten abschließen, auf Rennen. Castle Cantobite-Rennen. Ja. Ich weiß nicht, ob das jetzt offiziell ist oder ob ich es nur auch mitgehört habe oder ob es so angedeutet wurde. Ja. Ich fände es interessant, dass das Spiel, was dieses Schachspiel, das klassische, von wegen, du solltest einen Wookie gewinnen lassen.
Ja, ja, ja.
Die Jarek heißt es.
Ja, das, stimmt, das war auch im Trailer zu sehen, ja? Ja, stimmt, ja. Also ja,
ich glaube, so kurz irgendwo.
Also hier gibt es auf jeden Fall offenbar Möglichkeiten, auch vielleicht über andere Wege Geld zu verdienen, also oder Credits zu verdienen. Also cool, da bin ich gespannt. Wir haben vorhin auch kurz darüber gesprochen, dass das Ganze ja so ein bisschen Open World, das ist nicht so ein bisschen, es wird ja als Open World angekündigt. Die Elemente, die es dazu braucht, um das wirklich so sein lassen zu können, heißt hier auf der einen Seite Living World System. Ja, so wird es genannt. Also die Welt soll sich lebendig anfühlen und es soll immer was zu tun geben, sowohl auf einem Planeten selbst als auch im All. Das klingt jetzt interessant, weil das All hier auch nochmal mit erwähnt wird. Also wenn ich da jetzt wirklich mich in mein Raumschiff setzen kann und dann im All irgendwelche Missionen noch annehmen kann, auch das, also ich weiß nicht, habt ihr die Old Republic alle gespielt? Ja, das, das ist, na, Caro sagt, nein, hab ich nicht. Ist nicht schlimm.
Ich war zu jung dafür. Doch.
Ach, du warst zu jung, das Spiel ist immer noch Free-to-Play, kannst immer noch spielen. Gibt kein zu jung dafür.
Ja, jetzt.
Ja, aber das, also ich hoffe nicht, dass es so ein so ein klassisches Railroad-Ding wird, dass du einfach nur irgendwie auf einer Schiene dann irgendwo deine Mission abgrast. Ich hoffe, dass das wirklich auch eine frei befliegbares Universum ist. Das wäre schön.
Soll ja. es. Also es soll, die haben ja geschaut, dass jeder Planet hat so sein eigenes Umherum, also gestaltet, weil eigentlich ist, wenn man sich so überlegt, Star Wars Space ist einfach nur Sterne eigentlich. Wir haben bei Geonosis diesen Asteroidenring und so, aber das meiste sind halt einfach nur Universum und Sterne, aber die haben da gleich auch schon probiert, das Weltall zu gestalten, eben mit, dass jeder Planet so sein Special-Ding hat und dass es eben wohl auch Raumstationen gibt, die man dann besuchen kann. Also es soll auch Stuff zu tun geben, zu entdecken geben. Man soll, also es ist so, ein Beispiel im Trailer war, ein Schiff ist da drüben und es wird gerade von Piraten angegriffen. Man kann halt entweder hingehen, denen helfen oder nicht, so Sachen. Und es wird wohl auch speziell vom Imperium kontrollierten Weltraum geben. Mhm. Cool. Der soll dann wohl langweilig mit Stern sein und da soll nichts sein, weil es dann der imperial kontrollierte Space ist und das andere ist dann wohl nicht imperial kontrolliert und ist dann wohl frei zum Entdecken so.
Okay, also nicht cool. Das Imperium, das grenzt einfach alles ab. Ja, ja, also das ja. Ist schon spannend, ist schon spannend. Fluse, was denkst du?
Ja, also Open World ist ja, also ich würde ja immer noch sagen, The Old Republic ist ja irgendwo auch Open World. So natürlich deutlich weniger dynamisch, als es jetzt wie in Outlaws aussieht, aber grundsätzlich kannst du ja auch zu Planet fliegen und da rumlaufen, wie du lustig bist. So richtig linear ist auch nicht. Aber ja, ich denke gerade dieses, wenn es wirklich so dynamisch ist, wie es halt angekündigt wird, ist es schon eine coole Sache, weil sonst ja haben wir auch eben nicht die ganz großen Open World Star Wars Games. Das ist schon meistens mehr geradlinig, wie auch Fallen Order, The Force Unleashed und was weiß ich alles.
Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt. Das heißt ja auch, dass die Spieler relativ nahtlos zwischen diesen verschiedenen Umgebungen auf dem Planeten reisen können. Also verschiedene urbane Zentren können sich da quasi, also von urbanen Zentren bis zu abgelegenen Wüsten könnte man sich da irgendwie bewegen. Ist ein interessantes Thema. Ich bin gespannt, wie sie es umsetzen können. Weil wenn ich jetzt überlege, dass ich von A nach B reisen möchte und möchte vielleicht auch wirklich mich auf mein Speederbike setzen und dann einfach durch alles durchjagen, ich fände es cool, wenn sie es wirklich schaffen, es ohne jede Ladezeit hinzukriegen. Das ist, glaube ich, mittlerweile auch kein Thema mehr groß. Das können gute Entwickler auch. Aber dieses Versprechen ist halt natürlich auch ein sehr krasses. Also ich meine, wenn ich halt wirklich mir den kompletten Planeten angucken will, einmal um den Planeten rum, da brauche ich Zeit und ich brauche Raum. So schlimm wird es wahrscheinlich nicht werden, aber es ist interessant.
4 Minuten. 4 bis 5 Minuten.
Um den Planeten zu umrunden.
Ich weiß nicht, also ob es jetzt der ganze Planet ist, aber man soll wohl auf den großen Planeten soll man wohl von den weitesten Stellen, die es gibt, auf dem Speeder 4 bis 5 Minuten brauchen.
Habe ich auch gehört, ja.
Okay.
Das waren 10.
Ich muss das noch nachmessen.
Okay. Ja,
ich bin noch nicht
besser.
Dazu gekommen.
Ich wollte mich in mein Open World
Game stürzen. Ich wollte mal schauen, wie viel das so ist, zeitlich. Ich wollte mal so mein Game öffnen und mal einmal über die Map fliegen und schauen, wie viel so 5 und 4 Minuten sind in Spielen, die ich halt kenne, um das so einzuschätzen.
Das wäre also ein perfektes YouTube-Video. Caro gleitet um die Welt.
5 Minuten lang.
5 Minuten lang, genau. Ja. Wenn wir uns jetzt noch so ein bisschen das Quest-System angucken, dann müssen wir jetzt auch gar nicht so tief mit reingehen. Wir haben natürlich einen zentralen Handlungsstrang, in dem dann Kay versucht, so ihre letzte Mission quasi irgendwie durchzuarbeiten, sich einen Namen in dieser kriminellen Unterwelt zu machen. Aber wir haben es vorhin auch gesagt, es gibt Stealth-Missionen, es gibt Kampfelemente, auch die haben wir im Trailer schon gesehen. Also es gibt offenbar wirklich verschiedene Möglichkeiten, dieses Spiel zu spielen. Fluse hat es ja vorhin schon gesagt, je nachdem, vielleicht ist dann auch nix ein größerer Begleiter oder ein weniger größerer Begleiter, wird auf jeden Fall hier auch spannend werden. Jetzt hast du, Caro-Fan, etwas gesagt. Die Trailblazer, das Schiff von unserer Hauptprotagonistin. Das ist ein EML 850 leichter Frachter aus den Klonkriegen. Wie ein neuer leichter Frachter. Also, was ist da jetzt los? Also, der sieht ja ganz cool aus. Ich finde, im Trailer schaut der wirklich gut aus. Aber hätte man nicht einen YT 2400 nehmen können? Das hätte ich toll gefunden. Das ist der von Dash Render aus Shadows of the Empire beispielsweise. Oder die eiserne Staffel aus Rebels. Die haben auch so eins geflogen.
Oder die Special Edition New Hope.
Oder die Special Edition New Hope, ja. Also ist quasi der Nachfolger vom YT-1300 vom Falken. Das ist ein schönes Schiff. Hätte ich mir auch gut vorstellen können. Das haben sie halt natürlich, es macht ja Sinn. Also es macht ja rein so für die Lore, für die Entwicklung der Welt, macht es natürlich Sinn, auch hier einfach neue Schiffe zu generieren, irgendwas Neues auf den Markt zu bringen, sei das jetzt die Trailblazer, sei das jetzt der Speeder, den man da verwenden kann. Auch da gibt es nicht diesen klassischen Speeder oder so einen, den wir auf Endor haben, beispielsweise, sondern es ist jetzt ja ein Speeder S57 Cardinal, ja, also ein Multi-Terrain-Speeder-Bike. Damit kannst du auch in eisigen Umgebungen rumfahren.
Und auf Wasser scheinbar.
Und auf Wasser, ja, das ist cool. Also, wo ich gerade am Überlegen bin, ist aber die Frage, wird es eine Möglichkeit geben, dass ich mein Raumschiff oder mein Speeder schnell zu mir holen kann? Oder muss ich wirklich immer laufen? Da wird genickt. Ist das realistisch? In einer weit, weit entfernten Galaxis. Müssen wir hier von Realismus sprechen? Nein.
Ich finde, wenn ich pfeife, sollte mein Speeder genauso zu mir kommen, wie mein Pferd in Assassin's Creed.
Sehr gut.
Das spawnt auch immer aus dem Nichts, obwohl ich es am anderen Ende der Welt auf einer Insel stehen gelassen habe.
Klassiker. Ja, ich meine, in The Bad Batch haben wir ja gesehen, wie dieser Assassine-Klon quasi per Fernbedienung sein Raumschiff geholt hat. Ja. Also sehe ich jetzt auch nichts. Problem, dass man es mit dem Speeder machen kann.
Ja, das ist richtig.
Und man hat ND sonst noch, der im Raumschiff sitzt und immer herfliegt.
Ja, stimmt, genau. Der könnte ja der persönliche Pilot sein, das stimmt. Oder der Pilot in Charge, wenn Kay abwesend ist. Ja, ist definitiv eine interessante Möglichkeit. Und ja, was wir jetzt auch gesehen haben, Waffen und auch Waffen, Schiffe und auch das Speederbike, die können auch optisch angepasst werden. Das ist auch etwas, was durch den Season Pass oder auch durch den Vorbestellerbonus auch mit dazukommt, dass man irgendwie einen Skin kriegt. Kennen wir auch schon aus der Jedi-Serie. Auch Cal konnte BD-1 anpassen oder auch die Stinger Mantis, farblich zumindest. Ist, finde ich, jetzt auch nichts Tragisches. Mal gucken, ob man auch wie in Fallen Order oder in Survivor dann noch überall Kisten findet, wo man sagt, oh, guck mal hier, eine neue Lackierung für mein Schiff. Mega gut.
Ja, oder nicht Kisten. Ich glaube, man kann es auch von Händlern es gibt ja Raumschiffhändler oder sowas in der Art. Oder halt auch von Quests, dass man da was bekommt, dass man die Möglichkeit hat, immerhin sein Schiff und sein Speeder zu customizen, dass es nach einem so dass sich selbst anfühlt, dass man sagen kann, schau mal, dieses wunderschöne Schiff, das ist meins. Dieser schöne Schrotthaufen da drüben.
Diese Mühle ist doch nur Schrott.
Genau.
Wunderschön, sagst du gerade. Ein ganz tolles Stichwort, liebe Caro. Lass uns ganz kurz mal auf das Thema Grafikstil und visuelle Präsentation schauen. Ich habe hier ein Vermerk, wo drin steht, Caro sagt, beautiful. Was heißt denn beautiful? Also gib uns doch mal einen kurzen Einblick. Was ist das, was du wirklich so besonders schön findest an der ganzen Grafik?
Tatooine, Sonnenuntergang.
Okay.
Nee, also ich weiß nicht, ich denke mir so, generell ist doch die Spielegrafik heute einfach auf dem Punkt, einfach krasses. Ich weiß so, meine Oma ist einmal so reingelaufen, als ich Odyssey gespielt habe, und die so, boah, was für eine Landschaft, was für eine schöne Grafik. Und ja, deshalb, das Spiel ist jetzt auch schon alt und ich weiß, es gab jetzt gerade in letzter Zeit sehr viel Negatives zu der Grafik. Da hat mich auch ein Freund angeschrieben, war so, oh mein Gott, hast du es gehört? Die Grafik ist scheiße. Ich so, schick mir nie wieder solche Nachrichten. Ich will gar keine Negativität dazu hören. Weil, wie kann das sein? So, gerade Avatars soll ja mega krass sein, weil die da die neue krasse Ubisoft Massive Grafik Stuff Engine verwendet haben. Und das soll wohl optisch sehr schön sein und sehr gut. Und die verwenden dasselbe für Outdoor. So, I don't know, keiner kann mir halt sagen, dass die Grafik im Spiel scheiße wird, weil, also auch wenn halt irgendwelche Aufnahmen da scheiße aussehen, das sind ja noch nicht fertige Aufnahmen, die können immer noch 10-mal kompromiert sein und dann auf YouTube hochgeladen, wenn man die dann in 480p anschaut, ja, dann sieht es halt immer noch gut aus, aber ist halt jetzt auch nicht die Sahnecreme. So.
Was du jetzt gerade ansprichst, ist vor gar nicht allzu langer Zeit ist ein Video von IGN released worden, in dem es Ingame-Grafik gezeigt worden ist und man hat hier man hat die Aussage gehört, dass diese Grafik wohl dem entsprechen soll, wie das fertige Spiel aussieht. Ich glaube, es ist einfach in der Verhältnismäßigkeit zu dem, was das Spiel eigentlich auch in Größe mit sich bringt, ist es, glaube ich, immer noch gut. Klar, der Trailer sehen immer ein bisschen besser aus. Trailer sind immer noch mal ein bisschen glatt gebügelter. Das gehört dazu. Aber
das sind ja cinematische Szenen, die alle extra dafür gerendert wurden. Die sind ja meistens nicht Gameplayer.
Ja, richtig. Aber selbst die Gameplay-Szenen im Trailer sind ja meistens auch noch mal ein bisschen bearbeitet. Ja. Also ich glaube, wer heute auf einen Trailer, auf einen Spieletrailer hört und sagt, genau so wird's aussehen. Sorry, der kann halt am Ende nur enttäuscht werden, weil
SVTOR.
SVTOR, das war damals dieser Kampf zwischen Malgus und dem einen Jedi, ja, im Coruscant-Tempel. Wenn die Grafik so aussieht, alle gar nicht, das wird so aussehen, ja, gut, als Cinematic-Trailer. Ich meine, das Spiel hat sich schon gut
entwickelt. Ich dachte, es wäre ein Film damals. Also, weil ich klein war, mein Bruder und ich haben das so auf YouTube entdeckt und wir so, oh mein Gott, kommt ein neuer Star Wars Film raus. Und dann waren wir so voll enttäuscht, weil nichts kam und wir zu klein waren, um zu wissen, dass es Spiele gibt.
Die Cinematics waren noch crazy für Anfang der 2010er Jahre, aber die sind immer noch richtig gut.
Die sind heute noch echt gut, ja. Also auch rückblickend definitiv. Ja, aber wie gesagt, diese Grafik soll halt eher ein bisschen veraltet sein. Man hat den Vergleich gezogen mit PlayStation 3 Grafik, was ich irgendwie ein bisschen unfair finde, weil ich es nicht nachvollziehen kann, woher es kommt. Also ich bin da trotzdem auch sehr positiv. Ich sehe das da ähnlich wie ihr da, also oder auf jeden Fall wie du, Caro. Ja. Sieht schön aus und ich glaube, Fluse, du bist ja auch
dabei. Wie Taylor Swift sagte, hate is gonna hate.
Stimmt.
Ja. In der Tat. Ja. Ja, ich muss sagen, ich bin ja jetzt niemand, der so super hardcore wegen Grafik oder so rumheult. Ich habe auch Gothic gespielt vor ein paar Jahren, so, also da habe ich gar nichts. Was ich mir einfach wünschen würde, jetzt egal wie hübsch es wird oder nicht hübsch oder okay es wird, der Launch soll einfach anständig sein, das Spiel soll einfach laufen. So. Und auch wenn du keine GTX 4000 Millionen hast, soll das Spiel einigermaßen halt laufen, das reicht mir, dann kann es halt auch ein bisschen hässlicher in Anführungszeichen aussehen, aber dafür läuft halt das Spiel, ohne dass dein PC qualmt, so irgendwie sowas.
Das ist auf jeden Fall, also nicht so wie das Debakel damals mit Jedi Survivor zu Beginn, das war ja, spielen, also ich hatte wirklich Glück bei Survivor, bei mir hat's lief es problemlos. Ich hatte so viele Leute gehört, die gesagt haben, es ist alles scheiße, es läuft nicht. Aber ja, bei mir lief es echt super und da war ich auch sehr dankbar drüber. Aber ja, das ist richtig. Genau, so wichtig ist, dass es läuft zu Beginn und dass man auch ohne Bugs das Spiel, dass man coole Spielerlebnisse haben kann. Und das glaube ich ehrlicherweise auch. Also es wäre schade, selbst wenn es ein Day-One-Patch rausbringt, der keine Ahnung wie groß ist, das ist ja mittlerweile auch gang und gäbe. Das guckt ihr heute jedes Spiel auf dem Markt an, jedes Spiel kriegt ein Day-One-Patch. Es ist einfach so. Die Leute, es wird ja immer noch weiterentwickelt bis zum Release. Und natürlich, warum soll man es da nicht rausbringen, wenn man da eine Chance geben kann, es noch besser zu machen? Also von daher, ich bin sehr gespannt, was das angeht. Ich möchte noch auf eine Sache eingehen, Musik und Soundeffekte. Also Musik wird mit Sicherheit einfach wieder coole Star Wars Themes sein, mit Sicherheit auch viel Neues geschrieben. Da weiß ich ehrlicherweise nicht, habe ich jetzt nichts gesehen, ob da sich jemand für die Musik irgendwie besonders schreibt oder der irgendwie weit oben steht, keine Ahnung. Aber die Effekte, die man jetzt so gehört hat, die waren ja einfach Star Wars. Das hat ja super gepasst. E11 Blaster schießen richtig, normale Blaster schießen richtig und nix macht cute Geräusche, habe ich mir sagen lassen. Ja, Caro, du grinst. Ja, schön. Ja. Genau.
Es ist einfach cute. Ich habe den Gameplay-Trailer gesehen und dann läuft man halt und nichts läuft neben ihm her und er macht die ganze Zeit cute Geräusche. Ich war so, na. Ich liebe ihn.
Wenn wir jetzt auf einen Punkt gucken, wir hatten ja gesagt, wir wollen eigentlich sehr positiv bleiben, aber etwas, was zumindest in der Gaming-Community negativ aufgeschlagen ist, ist ja das Thema Pricing der verschiedenen Versionen. Ja, wir werden diese Version mit dem Release in drei verschiedenen, beziehungsweise vier verschiedenen Varianten haben. Es gibt eine Standard Edition, die aktuell laut Ubisoft-Webseite bei 69,99 Euro liegt, die einfach nur das Spiel innehält und, wenn man es vorbestellt, auch den Vorbestellerbonus. Dann gibt es eine Gold Edition, die bietet einem noch zusätzliche 3 Tage Vorabzugang und den Season Pass, der dann noch 2 zusätzliche, 2 zusätzliche DLCs mit rausbringen soll, die irgendwann veröffentlicht werden. Diese Exklusivmission Jabbas Schachzug ist damit drin, sowie ein paar kosmetische Pakete für Nix und Kay. Das Ding soll 109 Euro kosten, also 110 aufgerundet. Dann gibt es die Ultimate Edition, die ergänzt das Ganze noch um ein digitales Artbook und 2 nochmal ergänzende kosmetische Pakete, die dann bei 129,99 liegen soll. Und es wird das Ganze auch im Ubisoft Monatsabo geben für 17,99 im Monat. Da erhält man dann quasi den Inhalt der Ultimate Edition.
Und das sind nur die PC-Versionen. Für PS5 gibt es da nochmal andere Optionen.
Okay, welche gibt es da?
Als Info.
Weißt du das aus dem Stegreif?
Ja, Alter, bei PS5 gibt es einmal die Standardversion, da ist tatsächlich auch der Vorbestellerbonus drin und je nachdem, wo man bestellt, 1 der 2 Skin-Dinger ist es dabei. Mhm. Also ich glaube, das war auch in der Standardversion oder in der bisschen teuer, auch um die 70. Und dann gibt es auch nochmal die Gold-Edition, da ist dann eben auch der Season Pass und das Castle Run Skin drin.
Mhm. Ja, das ist ja
komisch aufgeteilt.
Das ist ja dieser Vorbestellerpack, den du, wenn du dir die Box kaufst, die Retail Box, die kann man sich beim Mediamarkt oder sonst irgendwo für 5 Euro irgendwie schießen.
Warte. Ja. Ach so, Fisch.
Oh mein Gott. Ich hab sie sogar hier.
Ich will die Skin-Dinger haben und ich will alle haben, weil ich alles Nix-Skins haben will und die gibt's einfach nicht. Es gibt einfach leider nicht die Ultimate-Edition für die PS-Dings als achso, das da. Ja, ich muss mal schauen, weil mein Bruder will unbedingt, dass wir es halt nicht digital holen, sondern als CD haben.
Ja.
Und deshalb bin ich jetzt verzweifelt am Suchen. Warum haben die kein Ultimate-Fan-Deluxe-Paket gemacht mit echtem Artbook, was dann nochmal mehr kostet? Ja. Ich hätte es gekauft. Für Assassin's Creed Shadows haben die voll das coole Fan-Paket. Da ist eine Figur von den Leuten und so und voll krass. Ich so,
Ist Nix-Figur? Das ist ja was, das wäre schon cool gewesen. Es gab es ja damals auch bei, wir haben SBTOR angesprochen, gab es ja damals die Darth Malgus-Figur in der Collector's Edition. Ja, geile Figur. Ich habe sie irgendwann leider auf, weil ich war jung und brauchte das Geld und habe sie dann verkaufen müssen. Aber ich ärgere mich heute sehr drüber. Also vor allem, ich habe sie auch viel zu günstig verkauft. Aber so what. Würde ich mir aber auch holen, wenn es da so eine Figur von Nix und Kay geben würde. Ja, danke. Danke. Genau, aber wenn wir jetzt mal so nach den Preisen, wenn wir uns die Preise anschauen, du hast auch gerade schon so ein bisschen zustimmend genickt, also zustimmend negativer Art, würde ich sagen. Ist das zu teuer oder wie kam das jetzt, dein Nicken?
Also ich weiß, Caro wird schon sagen, jedes Game kostet heutzutage so viel, deswegen soll ich nicht rumheulen, aber ich finde schon, die Preise sind schon ziemlich pervers. Also ich weiß nicht, ich kam nicht mit einem Standardpreis von 70 Euro mit dem Wissen, dass der Season Pass irgendwie für die Full Experience irgendwo notwendig ist, irgendwie nicht an Freunden. Aber ich bin ja eh schon immer sehr distanziert, was irgendwie diese Release-Preise angeht. Ich kaufe mir so gut wie keine Games mehr bei Release. Ich warte da immer ein bisschen, bis die halt irgendwann für ein 20 oder so zu haben sind, keine Ahnung. Ich finde auch sowas wie digitales Artbook ist auch kompletter Quatsch als Boni. Das ist einfach ein PDF, mehr ist es ja nicht. Dann sollte es ja schon physisch sein, weil Caro meinte, dann soll es halt mehr kosten. Nee, soll es nicht. Das sollte einfach so drin sein, ein physisches, was du halt im Laden dann kaufen kannst. Ich will es
aber gerne.
Ja, das ist fair enough.
Ich will aber ein Artbook.
Es wurde ein Artbook angekündigt, actually, für Outlaws auf der San Diego Comic Con, das stimmt. Man dann kaufen kann. Aber natürlich nicht im Game. Das kostet dann bestimmt wieder 40 Euro extra.
Das wird da wahrscheinlich auch so ein großes, es ist ja so ein großes, was vom DK-Verlag wahrscheinlich kommt.
Ja, genau. Ja. I need Ich gehöre zu der Fraktion, die die Preise einfach nicht geil findet. Wobei ich das wieder mit dem Abo da für 18 Euro wieder ganz okay finde, so. Das finde ich fair.
Ja.
Aber, ja, Ich kann mich mit den modernen Videospielpreisen nicht anfreunden und ich werde es auch nicht akzeptieren, nur weil es Standard ist. So, ich finde es eine Frechheit, ehrlich gesagt.
Ja, es ist ja etwas, was sehr, sehr stark thematisiert wurde. Warum muss das so teuer sein? Wobei auch ich hier bei der Fraktion bin, die sagt, naja, ich habe mich ja mittlerweile auch ein bisschen dran gewöhnt, ist das gut, ist das nicht gut, das ist jetzt, glaube ich, auch zweitrangig, aber wenn ich so überlege, die letzten Jahre, es gab nie ein Spiel, was irgendwie wesentlich günstiger gewesen ist zu Release, und gerade die Star Wars Marke hat ja immer viel Geld gekostet in irgendeiner Form, es gibt Ausnahmen, aber trotzdem, ich glaube, so eine Ultimate Edition, also diese 3 Tage vorher spielen, ich weiß nicht, ob es mir das wert wäre. Das ist so, glaube ich, das Einzige, wo ich sagen würde, nee, dieser Season Pass, Caro hat es vorhin schon mal gesagt, den wird es vielleicht dann irgendwann mal für einen Zehner auch noch irgendwo nachzukaufen geben. Das wird es ja in irgendeinem Sale, wird es das mit Sicherheit geben. Wenn man natürlich von Anfang an direkt alles spielen will, klar, da muss man halt auch jetzt zuschlagen. Ich für meinen Teil werde mir, also ich glaube, ich werde mich so für die Gold Edition, wenn dann irgendwie, das wäre so mein Ziel, wenn dann. Also ich glaube, das digitale Artbook brauche ich nicht und die kosmetischen Pakete sind mir relativ egal. Da muss ich ganz ehrlich gestehen. Ja, aber dieses, was du jetzt gerade gesagt hast, auch du, so dieses 17,99 € pro Monat, also wenn man das schafft, es in einem Monat durchzuspielen, ist das natürlich ein super Schnäppchen mit 17,99 €.
Ja, auch wenn du es in 2 spielst, bist du immer noch bei der Hälfte vom Standardpreis.
So. Ja, das ist richtig. Ja, das stimmt. Also es ist zumindest eine mögliche Alternative, die man da nutzen kann. Genau, über den Inhalt des Season Pass haben wir jetzt kurz schon gesprochen. 2 DLCs wird es geben, die nach Release irgendwann veröffentlicht werden. Die exklusive Mission Jabba's Schachzug ist direkt nach Release vorhanden. Kann man also direkt mitspielen, wenn man möchte. Lasst uns mal, bevor wir zum Abschluss kommen, noch über das Thema Erwartungen und Vorfreuden sprechen. Ich habe ein paar Meinungen aus der Community zusammengeguckt. Wir haben ein paar schon auch gerade angesprochen, die wir gar nicht nochmal weiter detaillieren müssen, weil wir sie schon mehr oder minder besprochen haben. Da war zum Beispiel, was das negativ ausgelegt wurde, war dieser reine weibliche Charakter. Weil es ja in Assassin's Creed andere Möglichkeiten gibt. Fluse, du hast da einen super Punkt gebracht. Ja, es ist ein kanonisches Spiel. Dann im Kanon kann man ja nicht einfach Männlein, Weiblein mal so ändern, wie man lustig ist. Also von daher super Punkt. Dann war der Punkt, der Trailer zeigt Jabba, welcher anscheinend nur in dieser exklusiven Mission zur Verfügung steht. Wusste ja im Endeffekt auch keiner, ob das so stimmt. Ich glaube es ehrlicherweise nicht. Ich glaube einfach, das ist eine Zusatzmission, die Jabba einem gibt. Ja, also von daher auch, glaube ich, gar nicht so das Thema. Verkaufspolitik haben wir gerade angesprochen gehabt. Also die Kosten, die eventuell sehr hoch sind für die einzelnen Varianten. Ja, und dieses Ingame-Video von IGN. Ne, da werden wir mal gucken, was am Ende trotzdem bei rumkommt. Lass uns aufs Positive gehen, das finde ich viel schöner. Bin ich auch gut. Tolle neue Open World. Star Wars im Open World-Feeling. Also ich finde, das hat ein Jedi Survivor schon sehr cool gezeigt. Das war ja auch schon sehr offen. Das war gar nicht so geschlossen. Wenn das jetzt noch größer wird, wird es, glaube ich, richtig gut. Also da hoffe ich jetzt natürlich auch drauf. Und etwas, was mich auch sehr, sehr erfreut hat, also gar nicht, weil ich keine Lust auf Jedis oder Machtanwender habe, ist der Punkt, dass wir halt hier neue Charaktere oder auch mehr über den Untergrund erfahren, aber offenbar nicht unbedingt Jedis im Spiel sind. Also wir sind ja zu der Zeit, wo gerade ein Luke Skywalker irgendwo seine Macht für sich entdeckt. Würde jetzt irgendwo ein Jedi reinpassen? Also, ich meine, wir haben ja viele die Order 66 überlebt, aber welcher, also gäbe es jetzt einen, den man namentlich nennen könnte, der jetzt irgendwie reinpassen würde? Fällt euch da jemand ein? Genau so geht's mir auch.
Der alles kann, nichts muss, aber so jetzt, wo man sagt, unbedingt, boah, ja, der würde jetzt wie, Outlaws ist wie für ihn gemacht, hat er jetzt auch nicht gesagt.
Nee, also.
Wobei, Balen und so arbeiten die nicht als Mercenaries, so.
Ich glaube
nicht dran.
Ja, oder halt irgendwie halt Inquisitoren könnte ja dann irgendwie auch also als Machtanwender zum Beispiel, die könnten ja zumindest in irgendeiner Form auftauchen.
Wobei, eigentlich sind die ja schon nach Episode 4 irgendwie einfach weg, so lore-wise.
Ja, lore-wise schon, gone, ja.
Ja, scheinbar alle auf Melekor plötzlich gestorben. Das war's dann. Gar nicht mehr fortgeführt.
Gut, vielleicht gibt's da ja noch Erklärungen. Wir werden's erfahren. Aber ich find's, wie gesagt, ich find's ganz cool, dass wir jetzt mal wirklich nur so jemanden haben, der ein bisschen grounded ist, der nicht die Macht unbedingt anwenden kann. Das finde ich ganz nett. Da komme ich ganz gut klar mit. Und wir haben's ja vorhin schon angesprochen, das erste Spiel nach einer langen Ära von EA, von einem neuen Publisher, von einem anderen, also wobei Entwicklungsstudio ist ja egal, aber der Publisher ist ein anderer. Und diese 25 bis 30 Spielstunden haben wir auch schon angesprochen, wenn man nur die Hauptstory spielen will, das Doppelte, wenn man irgendwie alles erkunden will. Wenn wir jetzt zum Abschluss kommen und sagen, hey, jeder nochmal seine persönliche Meinung, sein persönliches Fazit, was ist Star Wars Outlaws für euch? Und ja, gebt uns gerne oder sagt mir gerne mal, was ist da euer abschließendes Bild, bevor wir dann Ende nächsten Monats das Spiel wirklich spielen. Da gebe ich jetzt Caro den Vortritt, weil sie wahrscheinlich, sie hat sich nichts auf die Schulter gesetzt, ja. Caro, deine persönliche Meinung und Fazit zu Star Wars Outlaws, was du bisher gesehen hast und kennst.
Als irgendeiner, der das hier gehört hat und mir sonst auf Instagram folgt, das noch nicht bemerkt hat. Aber ich liebe dieses Spiel jetzt schon. Ich weiß, es war wirklich Liebe auf den ersten Blick, als ich das gesehen habe, als ich den Trailer gesehen habe, den allerersten, der kam jetzt auch schon vor fast einem Jahr draus. Und dass ich jetzt einfach in einem Monat schon spielen kann. Leute sagen mir, dieser Hype ist ungesund. Ich werde enttäuscht sein, weil die Grafik miserabel ist. Weil das miserabel ist, nein, werde ich nicht. Ich hab das nicht. Ich kann meine Videospiele. Ich werde dieses Spiel lieben. Ich werde meine 200 Stunden da reinstecken. Egal wie, auch wenn ich einfach nur nix anstarre, wie er sich cute im Sand rumrollt und keine Pfotenabdrücke hinterlässt, weil das so niedlich ist und ein Geräusch macht. Wie gesagt, ich kann nicht mehr sagen. Also ich habe mir immer gewünscht, dass so ein Star Wars Game kommt und jetzt kommt es einfach und ich glaube, es wird cool und ich glaube, ich werde da sehr viel Spaß haben und ich hoffe, alle anderen haben sehr viel Spaß. Wenn ihr keinen Spaß dran habt und das Spiel hatet, dann macht's, aber ich höre mir eure Meinung nicht an.
Also und 10 out of 10 bei dir, ja?
Ja, ein ganzer Sternenhimmel in einer weit, weit entfernten Galaxie bekommt's von mir.
Sehr schön. Fluse.
Ja, also falls ihr noch nicht gemerkt habt, ich habe ja ein bisschen die Schnauze voll von der originalen Trilogie. Also, nee, echt? Aber,
das könntest du noch mal detaillieren.
Ja, wirklich? Also könnt ihr euch vorstellen, jedes Mal, wenn ein neues Projekt angekündigt wird, das während der originalen Trilogie spielt, könnt ihr euch vorstellen, wie ich meine Augen rolle. Aber mal unabhängig davon, glaube ich, so rein Gameplay-weiß, es ist auf jeden Fall frischer Wind für die Gaming-Industrie, wo wir jetzt auch lange nur so Ego-Shooter à la Battlefront hatten, also klar mit Abbrüchen wie Fallen Order und Co. Ich denke, rein als Game wird's cool sein, und wegen irgendwelchem Hates oder so gebe ich eh nichts drauf, also bei Daylight war ja wieder Vollkatastrophe, was das Thema angeht, deswegen einfach eigene Meinung machen und dann schauen, ob es einem gefällt oder nicht. Also ich kann jetzt nicht sagen, dass ich super hyped bin. Also für mich ist eher so ein Projekt, das halt jetzt einfach kommt, ohne dass ich da wirklich so im Kalender die Tage abstreiche und warte, boah, heute ist Release Day. Ich werde es auch wahrscheinlich nicht beim Release kaufen, so wie ich mich kenne. Aber ich glaube, es wird schon ein cooles Ding. Ob es jetzt das Game des Jahrtausends wird, bleibt abzuwarten. Ich habe noch meine Zweifel, aber ich lasse mich gerne vom Gegenteil überzeugen.
Also eher so 5 von 10.
Ja, das ging uns hart. Einfach so, ich gehe ohne Erwartung so an das Ding rein, so am Ende des Tages.
Ist fair, definitiv.
Ja.
Also wenn ich an das Spiel denke, ich freue mich auch sehr drauf. Ich bin natürlich auch ein Stück weit gehypt, weil mir das Szenario sehr gut gefällt. Wir haben jetzt über ein paar Punkte gesprochen. Ich freue mich auf diese Underground-Geschichte. Es sind ja so viele Punkte. Es hat so ein bisschen die Erwartung geweckt, nachdem Star Wars 1313 damals abgekündigt oder nicht weiter verarbeitet worden ist, dass das eventuell vielleicht ein Nachfolger sein könnte davon oder zumindest im Hinterkopf irgendwie vielleicht daran gedacht worden ist. Es wäre schön, wenn das Spiel einen großen Erfolg hat. Ich erwarte im Grunde für mich ein Spiel, was mir ähnlich viel Spaß gemacht hat, wie es Jedi Survivor und Jedi Fallen Order gemacht haben, weil die zwei Spiele waren für mich einfach, was Star Wars betroffen hat, aus dem letzten Jahrzehnt, das Beste überhaupt. Also ich fand auch den Battlefront 2 Story, die Story-Kampagne rund um Aiden Versio habe ich geliebt. Ich liebe Aiden Versio, ganz toller Charakter. ich hoffe, dass die Story und das Ganze drumherum einfach wirklich so ineinander greifen, dass wir alle am Ende des Tages ein richtig geiles Gefühl haben. Caro und ich wahrscheinlich schon am ersten Tag, du dann ein bisschen später. Aber vielleicht lässt du dich ja auch überzeugen, wenn Caro sagt, du musst das jetzt spielen, du kannst, guck, ich streame es kurz für dich, dann guck zu. Also hoffen wir auf jeden Fall aufs Beste.
Ja.
Ihr zwei. Dann vielen, vielen Dank, dass ihr heute meine Gäste gewesen seid, dass wir ein bisschen über dieses Upcoming Game sprechen konnten. Und wer jetzt sagt, Mensch, die zwei sind auch total sympathisch. Ich hatte es am Anfang der Folge schon gesagt, dann hört doch einfach mal in Jedi Rocks rein, dem Podcast von den Zweien. Den werde ich euch entsprechend verlinken. Wir planen jetzt für Heir to the Empire noch ein paar weitere Episoden. Folgt uns da gerne auf unserem Instagram-Kanal, um zu erfahren, wann da was kommt. Und ansonsten werde ich auch, so haben wir es jetzt irgendwie auch seelisch und moralisch uns irgendwie gedacht, auch bei euch nochmal zu Gast sein. Wir werden ein bisschen über den Lore-Hintergrund von Star Wars Outlaws sprechen.
Ja.
Ja.
Unterwelt, yeah.
Das klingt super. Dann bedanke ich mich bei euch. Schön, dass ihr da gewesen seid. Ganz, ganz großartig. Danke für eure Zeit. Liebe Zuhörenden, klickt gerne rein. Und wie immer beende ich diese Folge mit einem freundlichen Möge die Macht mit euch sein.